Und da sind wir wieder. Und ihr könnt eure kleinen Händchen jetzt ausstrecken nach links und nach rechts. Und dann kommen wir da so eigentlich wie Eltern, ne? Nur zu dritt. Thomas.
Hallo.
Oder Jakob.
Moin.
Und dann fassen wir so eure Hände und dann machen wir Engelchen, Engelchen, flieg.
1, 2, 3, Engelchen, flieg.
Und zack sind wir in einer neuen Folge Baywatch Berlin. Mit diesem, ja, das ist ja eigentlich so ein Achterbahngefühl, was man dann immer hat, ne? Wenn man so als Engelchen so hoch.
Ja, stimmt.
Ne? Ist das schön. Heute die Folge mit der Würde? Dass wir gleich mit den Engelchen starten?
Ja, aber ich wollte eigentlich so letztendlich dieses Bild des sich an die Hand nehmen Lassens. Von diesem Podcast, ja. Von Baywatch Berlin und auch von uns, dass man das Gefühl hat, man wird so ein bisschen durch den Rest der Woche und in das Wochenende hineingetragen. Ja, und man kann sich auch ein bisschen darauf verlassen. Ihr könnt euch jetzt auch mal einfach mal hinsetzen. Ihr müsst jetzt nicht aufräumen dabei. Das ist nicht so ein Aufräumen-Podcast, wo man jetzt noch 1000 andere Sachen nebenbei machen muss. Ihr könnt auch einfach nur da sitzen und euch ja den Service an euch stattfinden lassen, den wir hier für euch vorbereitet haben, nämlich für euch Sachen zu denken. Und das im Prinzip funktioniert das gut, weil wir denken eben nicht nur so vernünftige Sachen, so wie man selber im inneren Monolog ja auch, ne?
Ja.
Sondern wir machen das exakt so, wie man selber machen würde. Wir denken mal richtigen Scheiß.
Ja.
Dann denkt man so ab und zu vielleicht was Vernünftiges, ist so ein halbfertiger Gedanke dabei. Dann denkt man was fünfmal hintereinander, weil man abgelenkt ist. Also im Prinzip den kompletten inneren Monolog, den man sonst so stressig in sich selber machen muss, den würden wir jetzt übernehmen. Das heißt, man kann sich wirklich absolut ausschalten jetzt und uns die Führung überlassen. Also ich habe mal
Warum haust du dich, Schmitty?
Bist du autoaggressiv?
Ich bin so müde. Ich habe so schlecht gepennt. Ich muss mich da hoch. Wenn du, das ist ja auch eine Anforderung an uns, die du da gerade stellst, dass wir die Leute da durch den Tag tragen, ne? Und irgendwie, dass sie es. Und ich glaube, ich kann da nicht performen.
Ja, ich habe jetzt nicht gar
nicht. Ich habe schlecht gepennt.
Aber es ist aber bei dir wirkt es jetzt nicht, als würdest du dich wach machen wollen, sondern ich habe immer das Gefühl, du bestrafst dich für irgendwas.
Naja, manchmal sofort ist das Gefühl, der innere Monolog, den du gerade erwähnt hast, den habe ich auch. Und dann gibt's einen rein. Du.
Da muss man aber wirklich aufpassen, wenn du so mit dir selber so streng bist schon wieder.
Schmitty, wärst du bereit, das in der nächsten Folge Late Night Berlin mal live zu machen?
No!
Das fände ich irgendwie gut.
Der Geißler.
Also so, dann würde dich Klaas so anmoderieren, dann kommst du kurz raus, scheuerst dir an und gehst wieder.
Das fände ich irgendwie gut. Früher im Mittelalter, also vielleicht hilft das sogar, wenn du A, wach wirst, aber gleichzeitig auch noch eine gesellschaftliche Aufgabe übernimmst, weil zu Zeiten der Pest,
ja.
Da gab es ja die Geißler. Dass dann später rauskam, dass die hauptsächlich verantwortlich waren, dass sie es überhaupt von Dorf zu Dorf getragen haben. Das wollen wir jetzt mal beiseite nehmen.
Moment mal, ich denke, du redest ganz von Heiner Geißler, aber es geht um den Beruf.
Die sind also ungefähr zur gleichen Zeit hat Heiner Geißler stattgefunden wie die Geißler, die von Dorf zu Dorf gezogen sind. In der Zeit der großen Pest dachte man eben, man muss Buße tun und selber sich dann auch bestrafen, stellvertretend ein Opfer bringen, um dann eben diese göttliche Plage, die dann über einen kam, warum auch immer, loszuwerden. Und später kam raus, war ja gar nicht so, war ja einfach nur, hatte was mit Kontakt zu tun und dann sind aber Leute wirklich auch sich selber schlagend von Dorf zu Dorf zu gelaufen und wenn du dich jetzt also so wachrütteln möchtest, gleichzeitig aber das so ein bisschen mitbringst, wer weiß, wir sind momentan an einem Punkt der Pandemie, wo wir zu allem bereit sind und alles einmal ausprobieren, wer weiß, ob das nicht damals vielleicht doch so ein bisschen geholfen hat und wenn du dich bereit erklären würdest, dich praktisch selber zu schlagen, bis wir alle wieder.
Vielleicht ist das aber auch die Lösung für die Corona-Demos, wenn die sich ein bisschen so ab und zu mal einen reinpfeffern
würden. Aber ruhig nicht nur so wie du mit der flachen Hand, sondern gerne auch mit der Faust.
Ja.
Also das wäre, finde ich, wirklich nochmal so Ultima Ratio, dass alle Corona-Gegner sich jetzt mal mit der Faust in die Schnauze hauen und wir gucken, ob das was hilft.
Apropos Demonstration, ne? Ich werde zugeschissen mit Anschreiben, indem es darum geht, dass du letzte Woche, Jakob Lund, ja. Den Straßenverkehr lahmgelegt hast und hast deine Privatdemo veranstaltet auf der Warschauer Straße. Was war da denn los?
Ja.
Wie? Habe ich nie mitbekommen. Was war?
Letzte Woche hatte ich den peinlichsten Tag meines gesamten Lebens.
Soll ich Musik rausholen?
Bitte? Ja, warte, lass mich kurz einführen. Lass mich uns ZuhörerInnen bitte da ein bisschen mit dazu nehmen. Es war ein sonniger Tag und ich habe mich auf den Weg gemacht ins Büro. Und dafür bin ich mit einem Auto gefahren, was etwas auffälliger ist. Und dieses Auto ist mitten auf der Warschauer Straße. Das ist eine sehr große Straße in Berlin.
Moment, was heißt auffälliges Auto? Heißt das so wie das wie bei Ferien mit Onkel Buck? Also so sowas aussieht wie ein Hund oder?
Ja, es sieht aus wie ein Hund. Es sieht aus wie ein Hund.
Also was meinst du mit dümmer, das Auto?
Ich möchte da nicht weiter drauf eingehen. Also jedenfalls bin ich kurz vor der Warschauer Brücke, die ein Verkehrsknotenpunkt hier in Berlin-Friedrichshain ist. Auf der Warschauer Brücke, das ist wie in New York. Ja, da sind die Leute, die so an die Börse laufen, im Maßanzug, die laufen darüber, aber auch Leute, die ein bisschen später aufstehen und zu ungewöhnlichen Uhrzeiten Bier trinken. Und alles kommt da in einen Topf und die laufen da so rüber und tun ihr Tagwerk. Und es gibt auch nur eine Stelle in Berlin, an der man nicht mit einem Sportwagen stehen bleiben möchte. Und das ist kurz vor der Warschauer Brücke und exakt da macht's auf einmal plopp mit meinem Auto und es ging gar nichts mehr. Die Batterie war leer. Es ging nichts mehr. Also ich konnte das Auto nicht anmachen. Ich konnte gerade noch so aussteigen, die Handbremse ziehen. Und dann stand das Auto mitten auf der Straße, war komplett aus. Und ich konnte auch nicht das Warnblinklicht anmachen. Mhm. So stand ich da.
Und was passierte dann?
Jetzt ging das Märtyrium los. Bin also ausgestiegen, habe mich neben das Auto gestellt. Und ich sah, muss man auch sagen, von außen aus wie ein gigantisches Arschloch. Ich hatte ganz weiße Schuhe an, die gesagt haben, ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet. Ich stand mit meinen zarten Händen, meinen Palmolive-Händen neben meinem Auto und musste jetzt in den Verkehr eingreifen und praktisch den mit 50 km/h entgegenkommenden Leuten mit Handzeichen klar machen, dass sie bitte nicht in mein Auto reinrammen, sondern außen rumfahren, weil ich ja kein Warnblinklicht anmachen konnte.
Und warum das, nicht?
Ja, das kommt jetzt. Es ist bei dem Auto technisch so, wenn die Batterie aus ist, dann geht das Warnblinklicht nicht. Und wenn die Batterie aus ist, kann man den Kofferraum nicht öffnen.
Was ist das denn
für ein
Auto?
Geht elektronisch auf und wenn das keinen Strom gibt, dann geht das nicht auf. Und deswegen kam ich weder an ein Warndreieck, noch an eine Warnweste, noch an irgendetwas, was man normalerweise jetzt tun würde. Und das hat dazu geführt, dass Leute ständig mich angeschrien haben, du Arschloch, mach dein Warnblinklicht an! Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht, es geht nicht, es geht nicht. Arschloch, Warnblinklicht an! Oder...
Grüß mal Klaas.
Und so ist es passiert. Und dann war es wirklich so, dass Leute mich auch dann erkannt haben, beim Unglück. Die haben mich dann noch so angehupt, die haben gewunken. Und ich bin wirklich, es gab Momente, wo ich dachte, ich möchte mich lieber freiwillig selbst entzünden. Mhm. Ich war kurz davor.
Aber das wäre doch eine gute Alternative zum Warnen.
Habe ich auch überlegt, ob ich jetzt die Leute warne, indem ich mich einfach in Flammen setze. Und es war jetzt auch alles heikel, weil das Ganze war morgens so zwischen 9 und 10, habe ich da die komplette Straße verstopft. Und ich musste praktisch irgendwie hoffen, dass der ADAC kommt, bevor um 11 die Punker erwachen, weil im Grunde war das die zeitliche Gefahr. Mhm. Sobald die Punker im Friedrichshain erwachen, wären die auf mich zugegangen, hätten noch angefangen rhythmisch auf mein Auto zu pissen und mein Gesicht mit Bierflaschen einzuquetschen. Und das war die einerseits die Gefahr und so kam es auch. Mich hat dann schon ein netter Herr, der jetzt glaube ich jetzt nicht zwingend einen festen Wohnsitz hat, der ist dann bei mir stehen geblieben und hat das Gespräch gesucht. Aha. Und ich habe dann auch gedacht, oh Mensch, das ist eine schöne Abwechslung und dann kann man ein bisschen plaudern, während ich auf den ADAC warte, aber der Herr hat immer nur mit Akzent darauf hingewiesen, dass das sein Auto ist. Und dann hatte ich praktisch hier einen Herrn, der auch, sag ich mal, dem Bier sehr zugetan war, der jetzt darauf bestand hat, dass es ja sein Auto ist. Aber ich wusste ja selber, dass das ja das Auto ist, mit dem ich da jetzt hingefahren war und ich jetzt auch in dieser Situation, weil es war gar nicht sein Auto. Und dann hat der Herr immer zudringlicher gesagt, dass es sein Auto ist und war nicht mehr ganz so offen dafür, dass ich dieses Missverständnis, was der Herr selber mitgebracht hatte, aufklären durfte. Dann hat der Herr gesagt, er muss jetzt mal ganz in das Auto reingucken und hat die Tür geöffnet. Und ab dem Moment dachte ich so, Mensch, fehlen jetzt auch so ein bisschen die Argumente und kam Gott sei Dank die Polizei.
Ach Gott sei Dank.
Und dann habe ich der Polizei gesagt, nee, ist eigentlich alles in Ordnung, wir müssen eigentlich gut hier unterhalten, aber jetzt würde mir das doch ein bisschen zu weit gehen, dass er jetzt in mein Auto einsteigt. Aber, was nicht
Sekunde,
gehört.
Bevor du das Martyrium weiter ausführst, ne? Ich fasse nochmal zusammen.
Ja.
Das Kaffee-Arschloch mit irgendwelchen Segelschuhen und so und weißem Gewand.
Ja. Hast du ausgesehen wie Thomas Gottschalk bei Sommerwetten das?
In etwa so und mit bisschen gemischt noch mit Frühling an der Côte d'Azur.
Also ein bisschen, also Leinenanzug, Paulo Coelho meets, ich weiß nicht, Ursula Carven.
Aber auch so ein bisschen Arschloch, der zum Milliardärstreffen unterwegs ist.
Ja, und geil. Ja. Mhm. Okay, und auf dem Weg zum Soho-Haus hast du deinen Sportwagen da direkt in die Hauptverkehrsader Berlins gesetzt? Ja. Und die ganzen Skodas und Hondas und Nissans
mussten
an deinem Sportwagen vorbeifahren, aber du konntest sie nicht mal warnen, dass da eine Gefahrensituation entstanden ist.
Was
und hast noch ein sagen wir mal so ein Mitbürger noch wild beschimpft wahrscheinlich.
So sah es von außen aus wahrscheinlich.
So sah es wahrscheinlich von außen aus, ne?
Exakt. Und was man vielleicht dazu sagen muss, also unter Automännern ist bekannt, du kannst nicht so ein Auto fahren und dann bist du auch noch zu scheißblöd zu wissen, dass man in so einem Fall das Warnblinklicht anmacht. Mhm. Was wiederum ganz viele andere Automänner so krass getriggert hat, dass die immer wieder dieses Warnblinklicht geschrien haben. Und ich musste immer zurückschauen, es geht nicht, es geht nicht. Also das war ja schon der erste Stress. Dann steigt dieser Herr ohne festen Wohnsitz in mein Auto ein, weil er überzeugt ist. Und ich kann ihn ja auch verstehen, dass es sein Auto war. In dem Moment hat es sich ja für ihn wie echt dargestellt. Man muss nicht immer sagen, es ist gar nicht da und ich bin noch damit hergefahren, ich kann es bezeugen. Ich habe auch den Schlüssel übrigens. Dann kam die Polizei, habe ich den Polizisten gesagt, ey, nein, ist alles okay, lassen Sie ruhig den Herrn in Ruhe. Es wäre nur nett, wenn Sie ihm sagen können, dass das mein Auto ist und dass er mit dem ganzen Fall hier nichts zu tun hat. Und am besten geht er vielleicht weiter seiner Wege und genießt den schönen sonnigen Tag. Der Mann war davon auch nicht zu überzeugen. Die Polizisten mussten dann dem Mann sehr intensiv sagen, dass er jetzt bitte weitergehen soll. Das hat er nicht gemacht. Dann habe ich praktisch die Polizisten über Eck auch noch in den Fall mit involviert, weil die mussten dann mit angedeuteter Gewalt den Mann wegschieben, weil er dann wütend wurde. Und
von deinem Sportwagen wegschieben.
Ja, und er wurde immer wütender auf die Polizisten und er hat dann immer so ausgeholt mit den Armen und es drohte, eine Prügelei zu werden. Dann haben die den Mann weggeschoben. Ich habe die ganze Zeit, ich habe mich bei jedem Autofahrer habe ich mich entschuldigt, bei jedem Fahrradfahrer, bei jedem Menschen, der da war. Ich habe dann auch zu den Polizisten, es tut mir so leid, dass ich euch so den Tag versorge. Es tut mir leid.
Ich
trage Trauer.
Ich höre das jetzt das erste Mal hier, diese ganze Sache. Und meinst du nicht, dass du dich bei mir vielleicht auch mal entschuldigst?
Warum?
Naja, du hast ja selber gehört, also jeder Zweite hat nach dem Warnblinklicht gefragt und jeder Dritte hat mich gegrüßt.
Ja, das stimmt.
Also du bist ja auch schon du bist ja schon auch irgendwie so eine Art Außenminister für mich und ich schenke dir mein Vertrauen.
Ja, stimmt,
ich sag dir, Jakob, ich bring dich dahin, du bist hier in meinem Bereich und dann ziehst du solche Sachen ab und du entschuldigst dich bei wildfremden Leuten, aber auf die Idee zu kommen, mal zu sagen, tut mir leid, dass ich da irgendwie uns alle so angreifbar mache.
Schmitty auch letztendlich.
Schmitty auch, natürlich.
Das ist auch eigentlich. Ja. Ist ja auch so, dass wir im Vertrag haben, wenn wir irgendwas in der Öffentlichkeit tun, was praktisch einen Skandal auslöst, dann gibt's auch jedes Recht, uns hier einzeln aus dem Podcast auch zu folgen. Deswegen, habt ihr natürlich recht. Mach mal bitte eine Entschuldigungsmusik an, Schmitty. Setz dich mal an dein Klavier. Ja, es tut mir echt leid, also dass ich euch dieser Panne da so in Verruf gebracht habe. Also ich kann nur hoffen, dass es nicht in der Bildzeitung landet, was ihr da habt erleiden müssen. Also jedenfalls war das auch erst nach 20 Minuten, wurde dieser Obdachlose verprügelt, der ADAC war immer noch nicht da. Dann haben die Polizisten gesagt, so, was machen wir denn jetzt? Da habe ich gesagt, ja, ich weiß auch nicht, was wir jetzt machen. Dann haben die gesagt, eigentlich wäre das ja ein Bußgeld, wenn man sein Warndreieck nicht aufstellen kann. Da muss ich die auch noch beschwichtigen. Und dann waren die so nett, aber dass sie schon den netten Herrn des Weges verwiesen haben. Dann haben die mich wieder allein gelassen. Dann kamen die nächsten Polizisten. Und das war auch interessant, weil während die ersten Polizisten ein bisschen auch an mir und meiner Person interessiert waren, waren die nächsten Polizisten eher am Auto interessiert. Das heißt also, während ich wirklich überall Angstschweiß ausgestoßen habe, musste ich dann noch Informationen zum Auto geben. Also das war dann so, wie als ob ich das verkaufen würde. Was kostet das? Wie viel PS? Und was ist so, wie welches Baujahr? Dann habe ich da auf einmal, fand ich mich wieder als Autoverkäufer. Und dann kam Gott sei Dank der rettende ADAC-Mann.
Ja.
So, und da ist das nächste Problem
gelbe
gewesen. Ein gelber Engel, der jeden Tag gewohnt ist, Leute zu retten und Autos so schnell es geht zu reparieren, möchte ungern einen Tipp annehmen von jemand mit weißen Schuhen und Palmolive-Händen, was an dem Auto kaputt ist. Deswegen hat der gelbe Engel hat mich begrüßt mit, was ist passiert? Dann habe ich gesagt, alles ist so. Ich habe den Pinörke hier schon rausgezogen. Da müssen wir jetzt kurz Strom anschließen. Dann geht der Kofferraum auf und dann kann ich, weil ich bin fest überzeugt, dass ich ein Kabel von der Batterie gelöst habe, das wieder randrehen und dann fährt er sofort wieder. Hat gesagt, ich habe gesagt, was ist passiert? Ja, nochmal, den Pinörke. Nee, was ist passiert? Er sagt, der ist Ausgang an der Ampel. Sehen Sie, das meine ich. Und dann hat er erstmal das alles in seinen Computer eingegeben und kam, dann hat der Computer ihm gesagt, dass er den Pinörke rausziehen muss, Strom geben und so. Das haben wir dann, also es hat auch nochmal unnötig lang gedauert. Es war aber das Problem, was ich erkannt hatte, mein Kabel hatte sich gelöst.
Ja, das ist aber das ist eine typische Berliner Art, dass man manchmal durch gezielte Fragestellung auch erstmal rausbekommen muss, was derjenige von einem will. Ja. Die haben sich so vorgenommen, eine gewisse Sache durch eine Methode zu erklären, die man erstmal rausfinden muss, welche Methode jetzt hier vorliegt. Und das ist meist durch gezielte Fragen, dass man so auf so eine pädagogische Art selber drauf kommt, was sie von einem wollen. Das ist so ein Berliner Ding, ne?
Ja.
dass man immer nur so spärlich Informationen rausgibt. Ich habe auch mal irgendwo geparkt und dann sitzt da ein Feuerwehrmann vor einer Feuerwache und sagt nur, ich würde das nicht machen. Sag, was denn? Mit dem Auto. Sag, was denn mit dem Auto? Naja, ich würde das nicht machen mit dem Auto. Sag, was will ich nicht machen mit dem Auto? Na, ich würde das hier nicht abstellen, weil das geht nicht gut. Ja. Sag, was geht nicht genau nicht gut mit diesem Auto hier? Naja, kick mal.
Ja, das Lux, lieben Berliner, auflaufen so, lassen.
Und dann ist auflaufen lassen. Und man muss dann immer die ganze Zeit fragen, was ist denn hier los? Was ist denn der? Naja, und irgendwann kam ich dann drauf, dass diese Begrenzung hier, dieses, was auf dem Boden gemalt ist, das sieht nur aus wie ein Parkplatz, ist aber eigentlich noch der Wendehammer von der Feuerwehr. Und wenn man sich also jetzt genau da hinstellt, dann geht das nicht gut, weil dann wird das Auto abgeschleppt. War. Und ich werde das veranlassen.
Ach, er auch noch,
ja, natürlich. Er ist dann derjenige, der sagt, das wird jetzt. Aber er hätte auch einfach sagen können, du, das ist ein bisschen irreführend hier, park doch da hinten.
Ja.
Ja, aber so ist es eben nicht. Man muss das rausfinden und so kommt man auch mit den Berlinern in Kontakt, dass man also direkt mal an so einer Art Quiz teilnimmt, sobald man einen fremden Menschen überhaupt mal kennenlernt.
Also ich will noch mal ganz kurz die Plattform nutzen. Ich möchte noch mal also aufklärend sagen, das ist passiert, was ich gerade erzählt habe. Ich habe nicht, wie viele, glaube ich, dachten, die mich sehr aggressiv, auch mit sehr aggressiven Handzeichen begrüßt haben, ich habe da nicht geparkt und habe da kurz eingekauft oder ein Espresso getrunken mitten auf der Warschau und wollte dann weiter.
Das ist so ein Veganladen, ne?
Richtig, ja.
Das macht das Bild komplett für so manchen, der da vorbeigefahren ist.
Also bitte.
Aber was war denn das Schlimmste? War es der Sozialneid oder war es deine angehende Prominenz? Dass sie dich auch mit Joko und Klaas in Verbindung bringen. Und das ist doch der aus dem Fernsehen und so.
Also Basti, unser lieber Kollege, hat mir den Rat gegeben, was er gemacht hätte, und das hätte ich eigentlich machen sollen, hätte sich ein Taxi gerufen und wäre nach Hause gefahren. Das hätte ich einfach tun sollen.
Auto angezündet.
Einfach Auto anzünden, nach Hause fahren, nie wieder drüber reden. Weil das war wirklich, es war alles, die ganze Kombination, also in keinem Einspieler, wo du mir irgendwie aufs Ohr geredet hast, Klaas, habe ich mich so sehr geschämt wie in dieser Situation.
Ich habe zahllos, ich habe auch ganz viele Bilder gekriegt, wie du da stehst an deinem Auto und mit dem Polizisten redest und so. Also anscheinend jeder Zweite, der vorbeigefahren ist, hat auch noch ein Foto gemacht.
Ja. Ja, weil für viele ist natürlich noch der Eindruck entstanden, ich hätte eine Straftat bekommen, wäre hier vielleicht irgendwie verhaftet worden wegen Steuervergehen oder so. Weil dieses Bild hat so viele Geschichten erzählt, aber die Wahrheit war eben Batterie aus.
Caption this.
Ja. Diese Geschichte ist vielleicht auch hilfreich für einen Hörer, den ich nochmal besonders grüßen will, der mir geschrieben hat, dass er diese Folge hört während einer kompletten Wurzelbehandlung.
Oh.
Und vielleicht hilft er diese Scham, die ich da durchstanden bin, also praktisch wie Jesus, habe ich so eine Scham, an der man sich jetzt abarbeiten kann, während einem selber was Schlimmes passiert. Versteht ihr das Bild? Also, wie so ein Gegenschmerz. Ein
Gegenschmerz
ist diese Geschichte, ne?
Ja.
Also dich wollen wir heute grüßen, haltet durch.
Ja, aber vor allen Dingen kann er jetzt auch gerade merken, ich weiß es nicht, also wenn er jetzt in der Wurzelbehandlung drinsteckt, da kann er ja nur nichts mehr machen, das läuft jetzt gerade, ne?
Ja.
Das heißt, also, blöd ist lachen. Lachen muss. Oder sich so ein bisschen erschrecken und nervös werden, weil man jetzt hier direkt angesprochen wird. Das ist ja wie in so einem Film, wo auf einmal dann die Off-Stimme mit dem Protagonisten redet.
Stimmt, ja.
Und auf einmal vermischen sich die Ebenen und alles wird total komisch und man denkt, bin ich verrückt geworden? Wie viel Lachgas wurde mir gerade ins Nasenloch gepumpt?
Ja. Er kann auch nicht mal der Ärztin Bescheid sagen, weil er ja in dem Ding singt.
So, und eine
Sache, mal Baywatch mit offenem Mund.
Genau, sag mal Baywatch Berlin.
Baywatch.
Ja.
Hat mich geüscht.
Aber die eine Info, die er jetzt auch nicht mehr ändern kann, ist, ich bin ja fest davon überzeugt, dass wenn eine Wurzelbehandlung wehtut, ist der Zahnarzt scheiße. Weil man hat man hat immer so Angst vorm Zahnarzt und vor der Wurzelbehandlung.
Habe ich auch ganz schlimm,
Genau. Ich habe aber wirklich festgestellt, und da muss ich jetzt auch mal Johannes, schöne Grüße, wenn man einen guten Zahnarzt hat, dann tut das nicht weh. Das heißt, wenn er jetzt gerade merkt, das tut ein bisschen weh, dann ist er bei einem mittelmäßigen Zahnarzt oder Zahnärztin. Und das ist natürlich total blöder Zeitpunkt, das zu bemerken.
Am falschen Ende gespart.
Am falschen Ende gespart und auch jetzt ein ganz blöder Moment, eine entscheidende Info zu kriegen.
Ja. Ach, dann tut das nicht weh, weil man so betäubt ist oder warum?
Nee, eben nicht. Nein, weil es einfach gut gemacht ist.
Ach.
Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie das jetzt ist. Entweder hat er sehr gut betäubt, ich achte jetzt auch nicht auf jeden Punkt da, aber es ist gar kein Horror, sondern am Ende muss das Schlimmste gewesen sein, die ganze Zeit den Mund aufzuhalten. Davon sollte eigentlich der größte Schmerz zurückbleiben und das soll auch am meisten nerven, finde ich.
Ja.
Eine Wurzelbehandlung ist ja letztendlich eine Rettungsmaßnahme. Die macht man ja, bevor man eigentlich hier die rabiaten Methoden anwendet, den Zahn rauszieht oder sonst was da macht. Haben wir auch schon hinter mir. Aber das sollte nicht wehtun. Gut, also wir wünschen da alles Gute. Ja. Für die momentan jetzt in dieser Sekunde stattfindende Wurzelbehandlung. Und es ist natürlich auch toll für alle anderen ZuhörerInnen, denn alle anderen haben keine Wurzelbehandlung.
Genau, das ist wie dieser Trick, dass man zum Einschlafen sich vorstellt, wie es draußen regnet und ungemütlich es ist, wie, was du neulich erzählt hast.
Ja.
Alle, die jetzt keine Wurzelbehandlung haben, können mal so richtig schön durchatmen.
Ja. Ne?
Nochmal so einen Kaffee aufbrühen, Stück Kuchen sich holen. Heute keine Wurzelbehandlung.
Ich habe mir unten links, ist mir, da habe ich beschlossen aufgehört zu rauchen.
Wie hab, unten links hast du beschlossen?
Ja, pass auf, ja, ich durcheinander angefangen.
Ja. So müssen wir die selber zusammen puzzeln, die Geschichte, oder was?
Nein.
Also erst die 7, dann die 2.
Also, ich fange nochmal anders an. Also, ja. Es war so. Mir tat ein Zahnweh und der Zahnarzt hat irgendwann gesagt, das bringt alles nichts, man muss raus.
Ja.
Ja, und es war kein weißer Zahn, sondern ein ganz normaler Zahn, hinten links. Das erste Mal, dass einer sagt, an dem fertigen Körper ist das erste Ding so kaputt, dass man es wegnimmt.
Vor dem Tod, wo es ja eigentlich so sein soll.
Genau, dann ist ja, ja alles kaputt. Ja. Genau, dann braucht man ja auch nur nichts mehr essen, ja, wenn man tot ist. Aber die haben jetzt gesagt, also du lebst noch, wahrscheinlich eine ganze Zeit lang, aber dieses eine Teil, das ist kaputt, das wird nicht mehr gut werden und wir ersetzen das jetzt auch nicht mehr. Wir nehmen es einfach raus und du musst ohne das weiterleben. Mhm. Es ist noch okay. Und dann habe ich gesagt, na gut, okay, habe ich gemacht. Und dann haben die mir also einen richtigen Zahn gezogen. Und dann hatte ich da, also dann ist das so ein bisschen unangenehm. Du hast das irgendwie ganz gut gemacht. Aber man hat natürlich, kann man sich vorstellen, so ein Loch im Mund dann. Und dann tut das eine Zeit lang weh. Ich habe dann an demselben Tag, habe ich sogar noch einigermaßen kunstvoll geschafft, eine Currywurst zu essen auf der anderen Seite.
Hat das der Arzt empfohlen, dass du das essen
sollst? Nee, der hat gesagt, ich soll das immer vor allen Dingen nicht so lange alles betäubt ist, weil man sich dann irgendwie schlimm auf die Zunge
einmal
beißt. Einmal spülen
und dann bitte schnell zur Currywurst.
Ich hatte Hunger, meine Güte. Und dann habe ich halt da in Friedrichshain, da in diesem Laden, ja, da, wo du früher gewohnt hast, da habe ich mir eine Currywurst geholt, ja, und habe so rechts lecker gegessen, ne? Aber da, das war der Tag, wo ich beschlossen habe, weil mich das dann doch ein paar Tage sehr genervt hat, wo ich beschlossen habe, aufhören zu rauchen. Mhm. Weil ich habe dann gesagt, wenn ich jetzt so schlecht schon umgehen kann mit einem gezogenen Zahn, dann bin ich kein Typ für eine schlimme Krankheit.
Ah.
Das habe ich mir so gedacht. Ich dachte so, ich werde wahrscheinlich mit einer richtig ernsthaften Krankheit nicht gut umgehen können. Mhm. Ich habe da einfach nicht die Disziplin, auch so die Kraft für. Wenn das jetzt schon so reinhaut und ich meinem ganzen Umfeld, meiner allen, die mich kennen, das erzähle da stundenlang, wie soll das erst werden, wenn man mal was Richtiges hat? Und das war für mich die größte Motivation aufzuhören. Ich habe gesagt, ich bin ein richtiges Weichei. Das geht einfach nicht. Ich kann damit nicht umgehen, krank zu sein.
Also wenn die Lunge ausgetauscht wird, ist nichts mit Currywurst.
Ja. Frag mal Roland Kaiser.
Stimmt. Der hat eine neue Lunge, Schmitty.
Ja, und Roland der singt wieder.
Der schmettert schön. Santa Maria wie mit 18.
Ja. Na ja, gut.
Schmitty, ist dir mal was ähnlich Peinliches passiert wie mir mit meinem Auto? Weil ich finde, von uns dreien bist du der, wo ich echt nicht ausschließen könnte, dass du da zu Staub zerfallen würdest.
Ja, also
wie so ein Vampir, wenn die Sonne kommt.
Ich bin höchst peinlichkeitsempfindlich. Ja. Sagt man das? Oder gibt es da noch ein besseres Verb für? Besseres Wort für?
Nee, das sagt man so, glaube ich.
Ja, also das ist für mich wirklich, ich schäme mich ja bei allem. Also
wenn stell dir vor, du wärst an meiner Stelle gewesen.
Ja, also was hätte ich da gemacht? Ich weiß nicht. Ich hätte mich auf jeden Fall ganz, ganz klein gemacht, hätte niemanden vorbeigewunken und ich hätte tatsächlich auch so, ich hätte mich so 2-3 Meter neben das Auto so weggestellt.
Hättest du so getan, als wärst du ein Gaffer?
Ja.
Das ist gut. Einfach Kopf schütteln. Ja. Also, was ein Arschloch hier, so richtig rumgestikulieren, bis der ADAC kommt.
Aber das wäre mir schon viel zu
das
auffällig.
Das wäre so schlau gewesen.
Ja, ich hätte im Grunde die Version, die Basti vorgeschlagen hat, nämlich abhauen, die in einer Light-Version gemacht. Ich hätte einfach so 3 Meter zurück und hätte so auf dem Handy rumgedattelt und hätte irgendwie geguckt und dann hupt's da und dann guckt man mal kurz hoch und wieder aufs Handy. So irgendwie. Und ich wäre aber innerlich, ich schwör's dir, ich hätte das nicht weggesteckt. Ich wäre auch nicht mehr zur Arbeit gefahren an dem Tag. Da hätte es schön gelben gegeben, ne?
Das stimmt ja, aber was Schmitty in so einem Moment gut kann.
2 Wochen krank.
Es gibt ja immer mal so peinliche Situationen, auch beim Duell um die Welt, wenn dann irgendwas schief läuft, dann gibt's eine Schreierei, so, ne? Also, und was Schmitty sehr gut kann, ist sofort zum anonymen Bürger werden. Also wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, meistens gab es Schreierei, weil man muss es sich ja vorstellen, wir hatten unseren wohlverdienten Aufnahmeleiter Michael Simmerzidis. Der hat uns, und das war eben in so Zeiten, in denen es noch nicht so klare Regeln gab durch Corona und sowas, war es an der Grenze zum Einreisen trotzdem manchmal kompliziert. Gerade wenn man irgendwie was machen wollte im Land, was eigentlich nicht erlaubt war, nämlich zum Beispiel arbeiten. Wenn man kein Visum hatte oder so. Ja. Ne? Und man hatte also jede Menge Zeug dabei und musste denen erklären, dass man da ist, weil man irgendwie gerne Vögel filmt oder so. Das haben wir ja schon mal gesagt. Und was er aber geschafft hat, muss man sagen, ist teilweise man denkt da schon, Leute, die mit dem Türsteher diskutieren irgendwo an der Disco, denkt man schon, was soll das, ne? Oder wenn ein Fußballspieler den Schiri anschreit, nachdem der schon eine rote Karte rausgezogen hat, denkt man, hör doch jetzt auf, wird nun nicht sein, dass er sagt, ach, jetzt werde ich angeschrien, dann überlege ich mir das nochmal anders. In all diesen Situationen funktioniert das nicht, denkt man. Und dann kommt aber jemand, der offenbar das Rumschreien so gut kann, dass er einen Wutanfall an den Tag legt, der dann tatsächlich die Situation nochmal ändert. Ich habe es erlebt, dass Michael Simoncidis Grenzbeamte, die uns nicht ins Land lassen wollten, so lange angeschrien hat, bis die gesagt haben, na, herzlich willkommen. Ja. Wirklich, okay. Dass das funktioniert. Und das ist natürlich peinlich hoch 10. Also du kannst dir ungefähr vorstellen, wie man so dasteht. Man ist ja sofort eine beobachtete Gruppe innerhalb von so einer riesen Masse an Menschen. Und Thomas ist dann weg. Thomas, ich erkenne ihn auch nicht mehr. Also man hat das Gefühl, er gehört zur Familie nebenan. Ja, er nimmt den Gesichtsausdruck an, er morpht sich so da rein.
Das ist wie auf dem Cover von Garden State, wenn Zach Braff, der hat so ein T-Shirt an, das mit der Wand verschmilzt. Und so, das versuche ich zu erreichen. Aber es sind auch bei Michael Simoncidis nicht nur so, kommen wir ins Land oder nicht, sondern Standard war eigentlich immer ein Koffer, da sind die Akkus der Kameras drin. Die Akkus sind im Flugzeug, vor allem auch in manchen Ländern, halt ein Riesenproblem ab einer gewissen Größe. Darf man einfach nicht mit ins Flugzeug nehmen.
Weil die explodieren können. Ne?
Weil die explodieren könnten. Das ist Standard, das ist ein Gesetz, das ist kein schlecht gelaunter Zollbeamter oder so oder Grenzbeamter, sondern einfach nur ein Gesetz. Und dann, also müssen die da mit reingeschmuggelt werden, ne? Weil wir wollen ja drehen mit den Akkus. Und jedes Mal steht er da vor 7 Zollbeamten, ne, in China so, und schreit die Leute an und stellt sich super dumm, macht so, als wären das nur so Feuerzeugakkus, so keine Ahnung, irgendwie, wo man eine kleine Taschenlampe mit beleuchtet und schreit die halt so lange an, bis die sagen, komm, Koffer zu und geh rein, aber geh uns aus den Augen. So, und in dem Moment, wo ich merke, da bahnt sich was an, da drehe ich mich so weg und stelle mich auch so Richtung die andere Schlange nebenan. Also ich habe wirklich gar nichts mehr mit euch. Ich würde euch auch verleugnen. Jederzeit.
Aber es gab immer zwei Möglichkeiten, mit denen Michael Situationen bereinigt hat. Einmal war das Leute anschreien, also wirklich bis kurz vor den Tod. Ne?
Er hat auch einmal geschrien, dass jemand seine griechische Ehre beleidigt hat.
Ja, ja.
Erinnert ihr euch an dieses chinesische Restaurant? Ja. Da kam der Typ dann irgendwann
an der chinesischen Mauer.
Dass wir jetzt da doch noch mehr bezahlen müssen, weil wir da jetzt doch länger den Aufenthalt hatten, ein leeres Restaurant. Und dann hat er sich ausgedacht, dass diese Nachverhandlung, die eigentlich, um ehrlich zu sein, völlig legitim war, dass die seine griechische Ehre so sehr beleidigt, dass er jetzt einen absoluten Wutanfall gekriegt hat.
Genau. Malaka und los geht's.
Ich glaube, geboren ist Michael in Köln, ne?
Ja, ja, klar. Ja, ja. Der wohnt in Vogelsang und macht da hier so Karneval in der Garage. Also so ein richtiger Kölner, ne? Ja.
Mit ausgeprägter griechischer Ehre.
Ja, mit ausgeprägter griechischer Ehre, aber eher so wie der Grieche an der Ecke.
Ja.
Also eher wie so ein Grieche an der Ecke, der noch so Flaki und Biftegi anbietet. Jetzt ist es ja nicht wirklich so was Traditionelles von Pinnepolis.
Ja.
So nicht.
Ja. Was ihn auch auszeichnet, ist, dass er dieses mit jedem auf der ganzen Welt Kölsch reden kann. So, also ich habe ihn wirklich gesehen, wie er mit einem japanischen Busfahrer, der uns irgendwie von A nach B gefahren
hat. Jung.
Der hat 4 Stunden neben dem gesessen, hat ihn unterhalten, dass er nicht einschläft, der Fahrer. Er auf Kölsch und der Fahrer auf Japanisch. Haben die sich unterhalten. 4 Stunden lang.
Ja. Na, pass auf, da kommt einer von rechts.
Liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße. Ja, und Sie wollten nur sagen, es gibt die eine Methode anschreien und wenn das aber nicht mehr half, gab es noch die andere Methode, die hat er in Venezuela oft angewendet. Und das war die El Bandi-Methode. Jeder kriegt Geld. Ja. Ja, also das gab es auch noch. Weil da hat sich dann auch manchmal wirklich so ein Pulk um ihn herum und der eine kannte noch den anderen. Und irgendwann, ich weiß noch, am Flughafen irgendwo in Venezuela stand er am Flughafen und um ihn herum stand auf einmal so eine Gruppe, die aussahen wie die Sopranos. So, und da kam so ein etwas gewichtigerer Typ noch um die Ecke geschoben in so einem Trainingsanzug, sah aus wie Pussy Bombenziero und hat sich hingestellt und hat dann gesagt, also wir haben jetzt hier dieses Problem und wir haben dieses Problem so lange, bis man $1,000 hat. Und dann ist das Problem wieder weg.
Ja.
Und dann wurde also erstmal Methode A, schrei, so, hat Pussy Bombenziero nicht beeindruckt. Und dann waren 1.000 Euro fällig und dann war das Problem.
Und dann spricht sich das halt irgendwie rum, ne, dass da jemand mit 1.000 Euro in den Taschen spendabel ist.
Ja.
Und dann kommen die Nächsten. Und dann kommen die Nächsten und die Nächsten.
Und dann muss man einfach zusehen, dass man praktisch diese Dominosteinkette aus 1000 Euro verschenken, dass man die nicht so früh vom Abflug losstartet. Mhm. Weil, also umso mehr Zeit, desto teurer wird es. Ja. Also man muss zusehen, dass man 10 Minuten vorm Abflug kann man anfangen mit diesem Spiel, aber jetzt nicht eine Stunde vorher.
Man wusste auch immer, wenn wir eine Cessna bestiegen haben, ne, also so ein kleines, etwas größeres Sportflugzeug, das uns meistens irgendwie in den Dschungel geflogen hat und so, der Preis, der verhandelt war, hat sich Minimum verdreifacht, um zurückzukommen.
Ja.
Weil der war relativ alternativlos, das Zurückkommen.
Ah, ne? Das ist ja auch eine gute Idee.
Die haben ja nicht gesagt, na gut, wenn wir jetzt da den Preis in die Höhe treiben, dann bleiben die da. Oder dann laufen die heim oder nehmen den nächsten Bus. Nee, die haben gewusst, die fliegen uns dahin und in dem Moment ist jeder Preis möglich.
Man muss sich das auch immer so vorstellen, also man landet da ja auch nicht am Flughafen, sondern sonst wo, wenn ihr mal so, wenn ihr mal Narcos gesehen habt oder so, wenn dann irgendwelche kleinen Klappermaschinen irgendwo auf der grünen Wiese landen. Mhm. Und meistens gibt's dann Ärger danach und unten wedeln schon 5 mit den Händen und dann geht's irgendwie so los. Exakt diese Stimmung.
Ja.
Diese Stimmung herrscht da, dass man dann da irgendwie, und das sind jetzt auch nicht so Piloten, die sagen, hallo, ich bin der Herr so und so, ich bin Ihr Pilot für heute, was wollen Sie denn trinken, sondern das ist halt einer, der sitzt schon im Flugzeug, macht so mit so einem geschickten, dreht sich so nach hinten, macht so mit so einem geschickten Handgriff so, schmeißt er so die Treppe runter, dann läuft man da so rein, setzt sich hin, der dreht sich nochmal um, setzt seine Sonnenbrille auf und sobald er auf 3000 Meter Sichtflug ist, macht das Fenster auf und raucht erstmal eine.
Wirklich wahr.
Wahnsinn.
Naja.
Aber ist das nicht was unsere ZuhörerInnen dann nochmal so mitnehmen können, dass wenn sie in Deutschland Dreharbeiten 1000 beobachten,
Euro mitnehmen,
dass sie dann einfach auf das Team zugehen und sagen, hier ist jetzt, also sie selber hätten jetzt hier auch ein Problem festgestellt an den Dreharbeiten und würden sich jetzt auch nicht verpissen, bis das gelöst wäre, in Klammern 1000 Euro.
Ja, vor allem in Köln.
In Köln würde ich das gehört, auch sehr empfehlen.
Das,
ja,
das wirkt.
Ja, in Köln ist das ein guter Trick. Also wann immer ihr irgendwen seht, auch gerne so Teams von in RTL, Köln, einfach da mal so ein Problem feststellen und das mal bereinigen lassen.
Apropos Köln, wisst ihr, was ich jetzt habe?
Was denn?
Ich besitze?
Nee, ein Stück vom Dom.
Ein Stück vom Himmel.
Ein Platz im Orbit.
Ein Stück vom Dom. Ich habe ein Stück vom Dom, wurde mir zugeschickt, von der Sparkasse.
Einfach so, obwohl du da kein Konto eröffnet hast.
Ja, ohne Quiz, ich habe ja schon ein Konto da.
Ja.
Aber ohne, dass ich da beim Gewinnspiel da mitmachen muss. Oder
wie groß ist das
Weil ich prominent bin ich an der Schlange vorbeigelaufen. Ja. Da sind ganz viele Leute, die sitzen immer noch nägelkauend zu Hause und hoffen, dass sie gewonnen haben. Ich habe es so gekriegt. Einfach so. Hier, nimm.
Wie groß ist das Stück?
Das ist so so groß wie so
Kannst du das in die Zahnlücke einbauen?
Nein, das ist schon ein bisschen größer. Das sieht so aus so wie ein kleiner Apfel.
Ach, so groß?
Ja, in so Kunstharz, also so in so Plastik so.
Voll gut.
Ja, das ist richtig gut.
Und behältst du das jetzt? Oder
ja, die haben da reingeschrieben, die haben da reingeschrieben.
Aber wir können jetzt auch ein Gewinnspiel machen.
Moment, ja, haben die auch gesagt, dass ich das verlosen soll. Und da muss ich einfach nur sagen, vergiss es, Sparkasse, das ist jetzt meins. Ich mache kein Gewinnspiel. Also in aller Liebe, ihr könnt mich mal, das ist jetzt meins. Ich gebe das auch nicht wieder her. Das müsst ihr mit dem SEK aus meiner Wohnung holen, wenn ich das verlosen soll. Ich werde das jetzt behalten. Also ich möchte mich jetzt auch, das war jetzt also viel zu gemein formuliert, ich möchte mich erstmal herzlich bedanken.
Ja.
Ne, bevor wir hier so übergehen, so Schulhofsprache, möchte ich mich erstmal herzlich bedanken dafür. Ich habe mich riesig gefreut, ein Stück vom Dom zu haben, gerade in Zeiten, wo ich nicht reisen kann, wo ich normalerweise einmal die Woche fahre ich hin, gucke mir an. Jetzt geht es gerade nicht. Jetzt stelle ich den zu Hause bei mir hin und dann habe ich ein Stückchen vom Dom zu Hause. Und da geht jeden Tag die Sonne auf.
Das tut es gut.
Gerade jetzt, wo der Karneval ausgefallen ist.
Wir hatten ja vorhin, das Thema Wurzelbehandlung, ne?
Ja, sicher, Schmidt. Was ist da los?
Und gestern Abend hatte ich quasi eine 3 Stunden Wurzelbehandlung.
Wieso?
Ich war mal wieder auf Clubhouse.
Ui.
Also ich war
ist
ja
man
jetzt,
noch auf Clubhouse?
Nee, gar nicht. Also ist wirklich, out, ne? Ich wollte wirklich gucken, so was da los ist. Ja. Und ich kann nur sagen, es ist nicht so viel los. Mhm. Aber es gab, ich war wirklich auch 2 Wochen nicht mehr auf Clubhouse, muss ich ehrlich sagen. Für mich ist das Ding durch.
Ui.
Ja, ich sag's offen. Hört. Also wenn man nur ansatzweise was zu tun hat und nicht komplett in der Pandemie festhängt, so, dann ist Clubhouse nichts für dich.
Empfiehlst du den Baywatch-HörerInnen das jetzt zu löschen?
Das muss jedem selbst überlegen. Ich empfehle den Baywatch-Hörern, dass sie Baywatch hören.
Sehr gut.
So, und da war ich aber gestern, habe ich mich da nochmal verirrt. Und es war wirklich, wir hatten ja diese, eine, wie ich finde, gelungene Matz bei Late Night Berlin, wo es so ein bisschen die Eigenheiten von Clubhouse aufgenommen wurden.
Ich möchte jetzt aber, dass wenn du das jetzt erzählst, du gehst da schon mit einer gewissen Negativität dran. Ich hoffe mir jetzt, weil ich ja keine Zeit habe, oft mir das anzuhören, alles, weil ich zum Beispiel eingeschlafen bin gestern ganz früh, möchte ich jetzt auch so ein bisschen von dir auch Tipps haben, weil da werden einfach Infos ausgetauscht und ich erwarte mir jetzt von dir ein Konzentrat aus den besten Tipps und ich will auch was, also wenn du interessante Leute kennengelernt hast, möchte ich die interessanten Fakten über sie und auch die Erkenntnisse von denen, die du jetzt mitbringst, möchte ich neutral genießen und ich will das nicht schon so gefärbt haben in so einer, dass du das eigentlich blöd findest, du hast das eigentlich so negativ begonnen.
Oh nein, das wollte ich überhaupt nicht. Also das, der Eindruck tut mir leid.
Ja.
Ich bin da hingegangen wie immer, um was zu lernen und prompt war ja da ein Angebot für mich. Also es war im Grunde ein Zusammenschluss von verschiedenen Medienmachern, ja, unter anderem auch Ex-Fernsehsenderchefs und Unternehmensberater. Mhm. Und das hatte das Thema so Storytelling für Firmen.
Was bedeutet das?
Ich sag mal, ein positives Beispiel wurde da auch genannt, dass zum Beispiel ProSieben mal in sich geht und sagt so, was wollen wir eigentlich den Zuschauern vermitteln?
Ja.
Und die kommen auf den Claim, we love to entertain you. Wir haben amerikanische Serien, amerikanische Filme. Wir sind dem großen Entertainment verpflichtet. Ja. Bei uns erwartet jetzt keiner den ganz großen Journalismus.
Ja.
Also schreiben wir uns das, was die Leute von uns erwarten können, auf die Fahne.
Das ist schlau.
So weit, so gut.
Gute Story.
Ja.
Gute Story. Das ist so Storytelling ungefähr, wenn ich das richtig verstanden habe, Gottes Willen. Und
also ein Spruch, ganz kurz, also du meinst jetzt diesen Spruch da ausdenken, ne?
Ja, zum Beispiel.
Wie zum Beispiel bei, es gibt so Apple-Marmelade, die sagen, das erste Extra des Tages.
Richtig.
Das wäre sowas.
Richtig. Oder von DSF, mittendrin statt nur dabei, wurde mir da auch erklärt, da die hatten keine Rechte am Fußball, also konnten sie, dabei war so ein bisschen gelogen, also haben sie gesagt, wir sind hier mittendrin statt nur dabei.
Ja, aber das ist ja wieder so eine Notlage.
Bei Sky und Co. ist man dabei und hat ein Abo und kann Fußball gucken und da ist man halt mittendrin. Fand ich clever und fand ich auch interessant.
So, da warst du hooked.
Da war ich hooked.
Ja, aber das ist ja eher so ein rechtliches Loophole, was da jetzt da fröhlich im Gang wurde.
Das ist deine Story als Firma. So, und dann war da, auf einmal waren da, ich nenne sie mal ganz positiv, Gestalten, die
kannst du so richtige Gestalten, so ganz tolle, eindrucksvolle Gestalten waren das, so richtig charismatische Gestalten.
Ja, die haben davon berichtet, wie sie diverse DAX-Konzerne zu richtig viel Geld verschaffen, indem sie ihnen eine Story auf den Leib schneidern. Waren Experten, die eigentlich nichts wirklich produzieren oder nichts wirklich, sondern die gehen irgendwie hin, wie so die Esoteriker der Industrie und gehen hin und sagen so, ja, ihr müsstet da ein bisschen mehr das und das und das und das und das und das. Deren Job besteht nur darin, anderen Leuten zu erzählen, wie es theoretisch funktionieren würde.
Ich kapiere das nicht.
Ich auch nicht. Pass auf, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben, was da für Worte und Sätze gefallen sind. Da war die Rede von narrative Systemlandkarte. Die hemmende Verschaltung des Gehirns dauert 9 Monate in der Regel. Das hat nämlich jemand erklärt, so ein Experte, dass er 9 Monate lang einen Workshop macht in einer Firma und die Mitarbeiter, mit denen die Verschaltung der Systemlandkarte im Gehirn trainiert, das würde so 9 Monate dauern.
Ach, und wenn er mehr Geld braucht, dauert auch mal 10 Monate?
Und dann dauert es mal 10 Monate. Und dann hatten sie zum Beispiel als Ergebnis, um so dazu zu zeigen, die 9 Monate sind nicht für die Katz, ne? Die laufen auch auf was hin, hat er am Ende zusammen mit den Mitarbeitern ein Hörspiel gemacht.
Ei.
So richtig mit Sprechern und allem, wie die Firma 2051 aussehen könnte. Und dadurch haben die eine neue Zukunftsvision ihrer eigenen Arbeit entwickelt.
War cool.
Und haben am nächsten Tag wahrscheinlich viel, viel effektiver und der DAX ist die DAX-Firma ist so durch die Decke
gegangen. Und Schmidti, du Arschloch, warum haben wir bei der Florida noch nie ein Hörspiel gemacht?
Ja.
Ja. Also ich habe zum Beispiel mal,
wir haben hier noch nie ein Hörspiel gemacht.
Ja. Okay, gleich. Aber wenn wir jetzt über das Berater-Ding reden, ne? Es gibt ja immer Berater, die man, also es gibt zum Beispiel einen ehemaligen Senderchef, der in Deutschland auch einen großen Sender geleitet hat, der aus Österreich aber kommt, der auch immer mal hier, mal da immer so als Berater arbeitet, ich glaube immer noch. Immer ein fröhlicher Geselle, so dem immer mal was einfällt.
Habe ich den in der Bild-Doku auch gesehen?
Weiß ich nicht, was du gesehen hast, wo soll ich das denn wissen? Aber der hat ja auch überall schon mal so gearbeitet und auch bei einem Unternehmen, wo ein Freund von mir gearbeitet hat, da ging es auch eben darum, Content zu produzieren und jetzt mal zu gucken, na, was machen wir denn jetzt? Und der hat da wirklich mehrere tausend Euro pro Tag bekommen als Berater, indem er einfach nur seine Weisheit teilt. Eigentlich wie Dumbledore, der da so von Raum zu Raum schreitet und mit seinem Charisma die ganzen Leute so ansteckt und auf einmal läuft der Laden. Ne? Und so war das da auch und da gab es auch eine große Zusammenkunft aller Chefredakteure, die dann also sich überlegt haben, was können wir denn hier an Bewegtbild, an sogenannter Content, ne? Content ist ja immer so Programm, also Inhalt, der scheißegal ist. Das ist Content, das ist einfach nur Benzin für die Fernsehmaschine, das ist Content, völlig egal was, da irgendeiner muss da was sagen, da muss einer da rumlaufen, da muss da was flackern, ne? Das ist Content.
Kurbel den Käse runter.
Kurbel den Käse runter, da einfach da reingestopft, da irgendwelcher Schwachsinn, der da geredet wird oder so, ne? Und da wurde also drüber geredet, was für Content können wir denn jetzt machen und gibt's denn auch irgendwie so grundsätzlich Stoßrichtungen, die wir gehen können. Und wie gesagt, mehrere tausend Euro pro Tag hat er bekommen, laut Gerüchten. Und hat dann die Tür aufgeworfen und hat gesagt, ja, was ich, macht's was mit Delfine. Die Leute, sie lieben Delfine. Macht's was mit Delfine. Und dann ist er wieder rausgegangen, noch schnell da zum Schließfach. Das Gehalt abgeholt und dann haben dann da wahrscheinlich, so stelle ich mir das dann vor, das ist jetzt nur noch an der Wahrheit angelehnt, aber da sind dann wahrscheinlich ganz viele Head-Offs von den einzelnen Departments, die gesagt haben, ja, was können wir denn für Content createn mit Delfine?
Ich schwanke da so zwischen Bewunderung und, naja, ehrlich gesagt auch ein bisschen so Verachtung. Auf der einen Seite, dass man den Mut aufbringt, ja, und das Selbstbewusstsein aufbringt, in so eine Firma zu gehen, irgendwas von Delfinen zu
schreiben. Was, aber Delfine sind doch super!
Und dann eine Rechnung über 4.000 Euro zu schreiben, so.
Ja, aber, ja, okay. Aber es wird die ganze Zeit, also, es wird die ganze Zeit immer nach einfachen, auch für alle verständlichen Worten, Überschriften, großen.
We love.
We love, weißt du, einfach prägnante Sachen. Es gibt ja auch einen Typ im Schwarzwald, der sich nur Fantasienamen ausdenkt für Produkte und so weiter. Und da ist es eben die Verknappung, das ist die Kunst, das Prägnante, zu sagen, macht's was mit Delfine. Das ist eine Erkenntnis, weil die Leute, und es wird ja nun niemand, auch hier im Raum oder auch von unseren Zuhörern, niemand widersprechen, dass die Leute Delfine lieben.
Das
es
stimmt.
Gibt, ja, so, süß, und man muss das mal formulieren. Man muss so eine Infos, die im Prinzip jedem klar sind, muss man trotzdem im richtigen Moment aus der Tasche holen. Und das kann nicht jeder. Dass man da einfach sagt, ihr steht jetzt hier sowas von auf dem Schlauch. Ihr wisst überhaupt nicht, was ihr hier produzieren wollt, ja, und eure ganzen Extremsportveranstaltungen, irgendwie Breakdance in Johannesburg und Skydiving über den Schweizer Alpen, es interessiert aktuell niemanden, aber verdammt noch eins, Mochtos mit Delfine. Und dann am nächsten Tag, peng, knallt die Quote durch die Decke, weil irgendein Delfin da anmutig aus seiner Delfinschule ausgebrochen halt so einen doppelten Rittberger zeigt und die Wissenschaft staunt daneben steht und sagt, es gibt keinen medizinischen und auch evolutionären Grund, dass die Delfine diese Kunststücke können. Sie machen es einfach nur, um uns zu gefallen. Und da muss man sagen, ist es doch konsequent, das auch durch die Medien zu uns in unsere Herzen zu spielen. Und wer das erkennt, der kriegt auch ein paar tausend Euro.
Der hat das verdient, der hat das wahrscheinlich. Ja. Ich will mal ich habe so ein, zwei Techniken da gelernt.
Ah.
Die würde ich gerne mal an euch ausprobieren.
Mach dich besser.com.
Also, dann kamen ganz eben diese Unternehmensberater, vor allem in Medienhäuser sind die zu Hause, aber auch in TV-Produktionsfirmen und so. Mhm. Also, wir kamen jetzt noch nicht direkt auf die Idee, aber vielleicht ist das auch was für die Zukunft. Und ich versuche das jetzt mal so destilliert, ein bisschen so die Key Facts, die ich mir gemerkt habe, an euch auszuprobieren. Vielleicht geht da was, ne? Zum Beispiel beschreibt einer seinen Seminarteilnehmern, also das ganze System ist ja, einer stellt sich hin und sagt so, ich bring euch bei, wie man lebt. So. Oder, ne? Also ja, wie ihr im Grunde durchs Leben kommt. Ne? Ja.
Hä?
Und naja, das ist das ganze Wesen.
Also ich habe eine Menge Has im Kopf seit einer halben Stunde.
Ja, also es ist ein Unternehmensberater, der kommt hin, der soll die Mitarbeiter besser machen. Das heißt, um die besser zu machen, muss er sich schon mal hinstellen und sagen, ich kann besser leben als ihr.
Ja.
Und ich bringe euch jetzt bei, wie auch ihr besser leben könnt und dann werdet ihr auch besser auf der Arbeit sein. So runtergebrochen.
Jetzt mach uns doch mal besser.
Ich sage jetzt gar nichts, ich habe eine Zwischenfrage, komm später.
Ja, zum Beispiel, er sagt so, er will seinen Seminarteilnehmern immer eine Heldenreise geben, weil das ist ja das Grundprinzip von Storytelling, das heißt.
Die 16 Punkte.
Ja, es gibt im Grunde keinen Kinofilm, der nicht eine Heldenreise ist. Also es muss immer einen Konflikt geben, sonst hat man keine Geschichte. Wenn irgendwie Hänsel und Gretel nicht auf die Hexe treffen, dann ist es keine Geschichte, sondern nur Hänsel und Gretel sind im Wald und gehen irgendwann wieder raus. Aber da kommt das Problem, der Konflikt, die Hexe, die will die nämlich fressen oder so irgendwie, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Die will die braten, das ist eine schöne Geschichte für Kinder. Die möchte die in den Backofen da reintun, die Kinder, und die einfach bei lebendigem Leibe verbrennen, Mensch.
Und in dem Moment hat man eine Geschichte und so funktioniert seit Tausenden von Jahren im Grunde. Und der Mitarbeiter braucht diese Geschichte auch, indem er Erfolgserlebnisse hat. Und deswegen fragt man zum Beispiel Jakob, wenn du ein Auto wärst, ja, wie viele Zylinder hätte dein Auto? Sag mal. Bist du eher so ein Sportwagen? Oder?
Also mein Auto, Herr Schmidt, hätte 8 Zylinder.
8 Zylinder ist ja schon einiges. Also du bist ein High-Performer, möchte man sagen. Und jetzt frage ich dich, wenn du jetzt so aufs vergangene Jahr zurückblickst, mit wie vielen Zylindern denkst du, bist du da gefahren?
8 Zylinder.
Ist das wahr? Entspricht das der Wahrheit? Oder bist du manchmal mit 1 bis 2 Zylindern
gefahren? Bin auch schon mal mit einem 1/2 Zylinder gefahren.
Was können wir als Firma tun, damit du mal 8 Zylinder zündest?
Mehr Zaster.
Scheiße, ja. Ja, das haben wir nicht bedacht.
Ja, aber es wird in so Bildern
also
gearbeitet.
Also die haben erzählt, weil dass wenn man die Frage stellt, dann kommt der Mitarbeiter das erste Mal darauf, dass er vielleicht mehr Zylinder nutzen könnte. Und in dem Moment ist alles gut. Und dann stellt er die Rechnung über 4.000 Euro und geht wieder heim.
So. Ich möchte, dass uns die ZuhörerInnen kurz schreiben, wie viel Zylinder sie haben.
Ja, es war auch so ein beliebt Glas.
Ja.
Ich kann dir nur empfehlen, du musst wieder ans Lenkrad deines Lebens kommen.
Ja. Oh, das habe ich auch bei mir auch schon oft gedacht. Ja, ja, habe ich auch schon oft gedacht bei dir, Klaas. Ja,
ich kriege aber auch die PS nicht auf die Straße. Ne?
Ja, mal wieder ans Lenkrad kommen. Und wenn man das weiß und verinnerlicht hat, oder noch hier ein, Menschen sind wie Körbe. Ne?
Wie ein Körbe.
Ja, sie sind wie Körbe, wie so Bastkörbe. Sie sind geboren.
Aber man muss was reintun, ne?
Ganz leer, und da muss man da was reintun.
Das ist Per Steinbrück, das ist die Politik der leeren Schachteln von der Kanzlerin. Weißt du noch, als sie gesagt hat, die Kanzlerin, die stellt ganz viele Schachteln ins Schaufenster, aber wenn man reinguckt, ist nichts drin. Das hat Per Steinbrück gesagt, nachdem er gesagt hat, wir müssen wieder unsere Truppen mobilisieren.
Es gibt aber auch einen Gegenentwurf, wo man sagt, dass Menschen sind im Grunde wie Apfelkerne.
Aha.
Ja, an für sich wertlos, aber man merkt, da schlummert ein großes...
Was, Moment, also die Behauptung ist, dass ein Mensch erstmal wertlos ist.
Ja, bis der Berater kommt.
Ja, bis der Berater
kommt. Und das Potenzial weckt. Ja.
Und den auffüllt oder was.
Ja, macht den zum Apfel. Ja.
Macht den zum Apfel. Also, noch eine Seite, meine Zwischenfrage, die ich mir gerade gespart habe, ne? So, aber die wird nun dringend. Ich frage mich aber bei bestimmten Experten, frage ich dann immer so, liegt nicht das, also ist das Paradoxe nicht, dass die da sind? Also anders. Wenn jetzt ein Börsenexperte kommt und anderen Leuten erklärt, wie sie ihr Geld anlegen sollen, denke ich mir immer, wenn du das so genau weißt, was willst du hier? Warum hast du
nicht auf einer Karibikinsel?
Warum kommst du hier morgens um 8 her und quatscht mich voll mit deinen Anlagetipps?
Ja.
So. Und wenn mir einer erzählt, wie man besser lebt, warum ist er Berater?
Ja.
Also weißt du, es ist so ein bisschen, wo man denkt, ich dachte, du hast irgendwie das Bernsteinzimmer gefunden, ja, dann benutze es doch.
Ja, aber das sind wir jetzt auch bei dem
zieh doch da ein.
Bei dem durchaus ernsten Aspekt von dieser Nummer, ne, was ich mich immer gefragt habe. Und das waren ja alles, das war eine Ansammlung an Chefs, ja, CEOs und irgendwie bla bla bla. Und die kombiniert mit diesen Beratern. Und allen ist da ein, die sind vereint darin, zu wissen, dass sie Leute führen, was ja auch vollkommen okay ist, sondern darüber hinaus aber auch wirklich das Leben von allen verbessern können. Und ich gehe ja mit, dass wir durch eine Erfahrung, die wir sammeln, durch irgendwie Berufserfahrung oder Sachen, die man vielleicht früher mal gelernt hat oder so, kann man Leuten natürlich sagen, so, das ist gut, das ist schlecht, aus meiner Sicht, ja, oder ich kann Leute im Schnitt ein bisschen anleiten oder sonstiges. Aber was ich nicht verstehe, ist, wie man die eigenen Gedanken so hat, dass man denkt, man kann Leuten wirklich so Lebenstipps geben. So grundsätzlich dafür sorgen, dass die bessere Menschen werden.
In dem Rahmen halt. In dem Rahmen. Also weißt du, wenn jetzt jemand proaktiv irgendwo hingeht und sagt, er möchte jetzt dies und das mal, ich glaube, es kommt immer darauf an, auf welchem Kanal einem das dann entgegenkommt. So als Mitarbeiter kannst du dich ja auch nicht dagegen wehren, dass da irgendwie so ein Work-Life-Balance-Guru dich da voll quatscht da.
Aber jetzt mal ernsthaft, würdet ihr euch nicht auch so ein bisschen, wenn jetzt euer Chef sich da hinstellt und sagt so, hör mal, du musst mehr ans Lenkrad deines Lebens kommen und so, das würde ja null verfangen. Also du brauchst ja auch schon, also da würde ich ja verarscht vorkommen.
Ja, würde ich versuchen, dem weniger zu begegnen im Büro, wenn das zu mir sagen würde.
Ja, und da frage ich mich so, was ist das für eine Denke von den Leuten? Aber auch, ich finde, man entmündigt die Mitarbeiter, indem man...
Du machst sie so zum Idioten eigentlich.
Ja, wirklich, wie so ein Depp, Bastkorb, der nicht richtig laufen kann.
Ja, wirklich
so.
Zum Bastkorb, in der wo irgendein Arschloch kommen muss und da irgendwas reinfüllt.
Es kommt natürlich auch auf die Qualität an, also weißt du, mit diesen Sprüchen da. Ich glaube, dass man schon, also wie soll man sagen, es gibt manchmal Dinge, aber öfter müssen das, glaube ich, eher die Führungspositionen auch lernen dann. Also die Menschen, die sich da dann beraten lassen, die müssen sich überlegen, wie kann ich denn hier grundsätzlich eine Atmosphäre oder auch eine Struktur herstellen, in der jeder auch die Gelegenheit hat, das, was er gut kann, auch wirklich zu machen.
Und aber das ist nicht, ja, dann wirklich so, völlig anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema. Ja, aber ja, na klar, aber es sorgt am Ende auch dafür, dass man vielleicht mit einer größeren Zufriedenheit bei der Arbeit oder auch nach der Arbeit nach Hause geht, weil man irgendwie das Gefühl hat, man kann sich anbringen, man wird da gehört, man kann das, was man gut kann, kann man anbringen und das, was man nicht so gut kann, wird einem vielleicht sogar noch unterstützen, geholfen und so weiter. Diese ganzen Dinge.
Aber das hat nichts halt so, mit den Zylindern zu tun.
Nein, das hat nichts mit den Zylindern zu tun. Das ist natürlich, dann ist es halt so Kalenderspruch, Motivationsquatsch. Und da fängt halt dann dieses System an. Da bist du auch ganz schnell wieder bei irgendwelchen Motivationstrainings, die auch alle für sich gesehen, also Manager-Training, so vertrauensbildende Maßnahmen und so Incentivierung von ich weiß nicht was, wo vier da stehen und einer lässt sich fallen und dann hofft er, dass er aufgefangen wird. Das sind alles Dinge, die vielleicht oder was heißt vielleicht, die werden auch irgendwie funktionieren. Aber da bist du natürlich trennscharf dazu, dass irgendeiner sich Quatsch ausdenkt, die Gutgläubigkeit und vielleicht auch ein bisschen die soziale Ader von irgendwelchen Führungspositionen ausnutzt und sagt, du musst das jetzt unbedingt machen und das ist ein Service an deinen Mitarbeiter und letztendlich dem des Kaisers neue Kleider verkauft. Da muss man dann einfach aufpassen, weil das ist ein Einfallstor für so Labertypen und das muss man einfach herausfinden, wer hier wirklich was kann und wer Abläufe verbessert und letztendlich dafür sorgt, dass Menschen sich besser fühlen, weil ich das ganz, ganz toll finde, dass man nicht an so einem Fließband steht und das Gefühl hat, man muss hier abliefern und abends soll man sich verpissen, am nächsten Tag wieder pünktlich da sein. Das ist natürlich ein blödes Gefühl, sondern dass irgendwie auf einen Acht gegeben wird, finde ich schon toll. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, aber in dieser Branche muss man aufpassen, denn das zieht natürlich diese Quatschtypen halt magisch an.
Die kann man einfach prüfend draufschauen. Da hat ein Chef einer TV-Produktionsfirma, also genau das, was wir auch machen, ja, der hat auch berichtet, dass er sich halt immer wieder diese Berater reinholt. Und der jetzt nicht darum, um das Klima in der Firma zu verbessern oder irgendwie Abläufe zu optimieren, sondern sich, wenn sie eine neue TV-Show entwickeln, dann holen die sich von außerhalb einen Berater, der sagt so, ihr braucht noch eine Story für eure TV-Show.
Brauchen einen Berater, um ihren eigentlichen Job zu machen.
So habe ich das ehrlich gesagt verstanden und ich kann mir kein Universum vorstellen, in dem wir jemals jemanden angerufen haben, da kommt jemand aus Österreich gefahren und sagt dann irgendwie so, ihr braucht noch eine Story für eure Show.
Deswegen haben wir auch nichts mit Delfinen und vielleicht liegt da auch der Hase im Pfeffer. Ne?
Ich kapiere nicht richtig, was die Story heißen soll. Also man nimmt jetzt irgendeine Sendung, keine Ahnung, wer steht mir die Show von Joko?
Da ist es ganz einfach. Also ich finde, da ist es uns mit Verlaub auch gelungen, eine Story zu erzählen.
Ja, Moment, ich will mal nachfragen.
Man irgendwie, ja.
Also was die Story jetzt wäre, also weil wo fängt Story an, wo hört die Sendung auf, wo fängt die Story an? Man muss das ja voneinander trennen können in deiner Erzählung, ne? Weil die Sendung ist in meinen Augen fertig und dann kommt der Berater und sagt, hier ist die Story, das ist jetzt wie so ein Topping hier, das kommt so drüber wie Puderzucker und nur ist ganz fertig. Und da hat man so eine Quizshow, da hat man so eine Art Funktionalität, Joko hat die Show, dann kommen wir hier, die können ihm die abnehmen.
Das ist die Story.
Die Sendung.
Nein, die Produktionsfirma hatte wahrscheinlich eher, ich versuch's mir zusammenzureimen, aber die sagt so, lass uns mal ein Quiz machen. Okay.
Nein.
Und dann werden da ganz viele Quizregeln aufgestellt und dann kommt der Berater angefahren, schiebt die Rechnung schon unter der Tür durch so, und sagt, ihr braucht eine Story für euer Quiz, weil Quiz gibt ganz viele. Ihr braucht ein Quiz, wo der Gewinn vielleicht die Show selbst
ist. Auf diese Art und Weise kann ja auch mein Nachbar Dimitri eine Quizshow machen, indem er die glorreiche Idee hat, die er dann festzurrt mit seinem Team. Mhm. Zum Beispiel beim anderen Nachbar Pavel. Ja, das könnte sein Team sein. Und die zwei zusammen sagen dann, wir machen eine Quizshow. Und dann ist die Idee geboren für eine neue Hitshow. Und dann kommt der Berater und macht den Rest.
Ja, wenn das so ist, dann ist der Berater sein Geld wert.
Definitiv, ja. Ja. Wir müssen mal was mit Autos machen. Die rufen mal einen Berater an.
Das ist, ja. Und ich weiß es nicht, ich kriege da immer so Einblicke in so eine Fernsehwelt, zu der wir noch nie gehört haben. Ich möchte es gar nicht werten. Aber das ist so komplett andere Herangehensweise. So bei uns ist, ich glaube, es ist ja eher so, ich dachte mir die ganze Zeit nur, wie Franz Beckenbauer, geht's raus, spielt Fußball oder so, sagt er ja. Und im Grunde arbeiten wir jetzt seit 10 Jahren damit, dass wir sagen, so welche Show würden wir selber gerne sehen wollen und was finden wir lustig? Ja, nein, Idee scheiße, Idee gut. Das ist im Grunde das Grundprinzip. Ich könnte nicht mal ansatzweise, selbst wenn ich noch 20 Jahre Erfahrung hätte, in eine andere Firma gehen und die Erfahrung weitergeben.
Nee, aber so. Ganz ehrlich, so einen wie dich braucht man dann auch nicht, der dann da erstmal da. Ja. Nein, also jetzt nicht von den, nein, vom Wesen her. Du musst da wesentlich.
Hau dich, Schmidt.
du musst da fröhlicher sein, weißt du? Es bringt jetzt nicht so.
Stimmt, als Berater wärst du.
Als Berater ja. ist
nicht, das ist viel Ausstrahlung und so.
Es geht halt auch, du musst halt dieses Jürgen Höllerige, musst du schon so ein bisschen mitbringen. So. Du kommst da rein, die Leute, ganz ehrlich, die kommen alle gar nicht mehr zur Arbeit.
Da verwelken die Pflanzen erstmal im Topf und so. Du musst erstmal eine Aura aufbauen.
Ja.
Doch.
Aber ich muss
du wärst sagen, als Betrüger und Aufschneider wärst du nicht geboren. Das ist nicht dein Ding.
Genau, weil ich mich wie ein Betrüger und Aufschneider fühlen würde. Ich würde in dem Moment, wo ich da irgendjemandem was von Lenkrad und der Apfelkern, würde ich einfach genau dieselbe Methode wie an der Grenze mit Michael Semmerzidis. Ich würde verschwinden und irgendwie so in Deckung gehen, weil ich mich so sehr schäme für den Quark, den ich da gerade erzähle. Und so.
Ja, ist doch vielleicht richtig so dann.
Jetzt brauche ich mal eure Beratung. Passt auf, ich habe ja letzte Woche stolz hier erzählt, dass mein großer Lebenstraum wahr geworden ist, dass der RBB, der Rundfunk Berlin-Brandenburg, ein drittes Programm der ARD, mich persönlich, mich Jakob Lund, angerufen hat und hat gesagt, Mensch Jakob, wir haben das gehört im Podcast, wir möchten dir diesen Traum erfüllen, wir wollen dich einladen, endlich als Kommentator in so einer Greenbox aufzutreten bei der RBB-Sendung, die 30, 50, 100 schönsten und in Frage kam die, glaube ich, 50 schönsten oder 30 schönsten S-Bahn-Station vom Ring, von der Ringbahn, weil wir haben in Berlin eine Bahn, die nennt sich Ringbahn, die fährt im Ring einmal praktisch um Berlin rum und überall kann man aussteigen. Und über diese Station könnte ich wohl was erzählen, wenn die vorgestellt werden oder eben dann in der nächsten Folge, glaube ich, die 50 schönsten Straßen von Berlin. Wir haben ja schon überlegt, seit einer Woche bereite ich mich akribisch drauf vor, ich bin in verschiedenen Straßen, stehe ich rum, gucke, ob ich da was erlebe.
Könnt ihr über die Warschauer Brücke was erzählen?
Warschauer Brücke könnte ich zum Beispiel jetzt, genau, das könnt ihr euch schon mal aus dem Podcast, könnt ihr euch schon mal bedienen. Das würde ich auch nochmal frisch auf 30 Sekunden erzählen können. Jetzt ist aber Folgendes, die haben gesagt beim letzten Mal, also die rufen dann an, um das festzuzurren.
Ja,
jetzt
wann läuft's?
Ja, die haben jetzt gar nicht angerufen mehr.
Ja, und davon lässt du dich jetzt ermutigen.
Na, wieso, also.
Moment,
die haben jetzt nur mal so grob gefragt und daraufhin haben wir hier die Champagner aufgemacht und ich habe meinen Traum gefeiert und wollte hier auch kündigen, das dazu später mehr, aber die haben jetzt nicht mehr angerufen.
Achso. Also ich bin. Hast du das Fell verteilt, bevor der Bär erlegt wurde?
Ich habe den Eindruck. Weißt du, es ging auch noch nicht um die Gage oder so. Weil das sind bestimmt auch.
Hast du dir schon ein neues Auto gekauft?
Ich habe jetzt für 50 Euro war ich essen gestern und das ist weg. Nee, war ich natürlich nicht, ist halt alles zu. Aber ich denke mal, also es ging weder um die 50 Euro, die ich dafür kriege, noch ging es darum, welche Straßen ich mir jetzt ausgesucht habe. Es ging um gar nichts. Sie haben nicht mehr angerufen. Ich bin raus.
Ja, nee.
Ich bin raus.
Jakob.
Was ist los? Ich bin das nicht gewohnt.
Ja,
wenn
klar.
Du angefragt wirst, was weiß ich, zu wer weiß denn sowas, dann sagst du ja und dann bist du in der Sendung.
Ja.
Bei mir rufen die an, jetzt rufen die nicht mehr an.
Du bist doch an einem ganz anderen Punkt. Meinst du denn, dass man die Leute, du musst dich doch jetzt auch mal feilbieten, wenn du nicht anfängst zu nerven, du wirst nie Karriere machen im Fernsehen, wenn du dich nicht auch ein bisschen in Position bringst. Die Leute, du geh mal davon aus, also diesen Tipp, den gebe ich jungen Kollegen und den gebe ich auch dir jetzt, junger Padawan.
Ja.
Es ist so, die Menschen wissen nicht, dass du existierst.
Wie? Die haben mich doch angerufen.
Ja, die vergessen das aber zwischendurch wieder. Und du musst dich wieder auf die Landkarte bringen. Und du musst ansprechbar bleiben. Und das geht eben nur, du musst dich selber in Wiedervorlage bringen. Du musst nochmal in den Ordner auf dem Schreibtisch mit dem nochmal anrufen. Du bist jetzt in dem falschen Ordner gelandet. Das passiert bei Leuten, die nicht so prägnant sind. Noch nicht.
So, wir rufen jetzt beim RBB an. Mir reicht's. So, soll mal hier die Nummer kurz kopieren. Also ich rufe jetzt anrufen und mich dann nochmal ins Gespräch bringen.
Ja, ruf da bitte an, ja.
Ja, okay, rufen wir da mal an.
Mach laut.
Jetzt schon besetzt, oder was?
Ja, du bist natürlich nicht der Einzige, der da mitmachen will.
Nee, das kann nicht sein.
Es ist besetzt, da ist gerade Uli Zelle dran und verhandelt die Gage nach.
Was sage ich da?
Na, du musst dich natürlich.
Ich sag nochmal wegen der Gage und wann ihr anrufen
wollt.
Nein,
nicht mit der Gage anfangen. Du sagst einfach nur.
Nicht mit der Gage ins Haus fallen.
Nein, du behauptest einfach, dass sie abgemacht hat, dass du dich nochmal meldest.
Also, dass ich nicht so bedürftig dastehe.
Du sagst einfach, wir hatten ja gesagt, ich melde mich nochmal und hier ist der Anruf.
Aber ich hätte noch einen Tipp, musst du sie auch nochmal überzeugen, dass sie vielleicht mal eine Straße so ansatzweise so 10 Sekunden mal so einbaue, wie gut das wäre. Ja.
Aber tu so, als wäre abgemacht, dass du nochmal anrufst.
Oh, Freizeit. Sehr gut.
Der Ruf in Berlin Brandenburg, guten Tag, wir sprechen mit...
Guten Tag, Lund ist mein Name. Ich sollte mich noch mal melden, die 50 schönsten Straßen, weil da warte ich jetzt auch noch auf den Rückruf, aber ich sollte mich auch noch mal melden. Ich melde mich jetzt gerade bei Ihnen hier auch gerade von der Spichernstraße mit dem 70er-Jahre U-Bahnhof, der so schön sich eingliedert ins Stadtpanorama, schräg gegenüber von der Fontane-Bücherei, wo ich ja schon als Kind immer meine Bücher ausgeliehen habe. Ganz schöner alter Bau, der so ein bisschen auch das Panorama vom Preußenpark bricht. Und ich wollte jetzt eigentlich nur noch mal erinnern, die Kollegen von der Redaktion, weil wir haben auch wegen der Gage noch nicht gesprochen und so ein paar Eckdaten wollen wir noch abklären.
Ich weiß so überhaupt nicht, wovon Sie reden.
Es geht doch um die 50 schönsten Straßen. Da soll ich was zu sagen. Als Promi.
In der
ist es nicht bekannt? Melde mich jetzt noch als Zuschauer. Ich will doch dann in die Sendung dann das kommentieren auch. Ich kenne mich gut aus mit Straßen. Ich könnte auch was sagen, die schönsten Ringbahnstationen, das war noch offen.
Und mit wem hatten Sie da Kontakt gehabt?
Weiß ich nicht, vom RBB einer.
Okay, bei 3000 Mitarbeitern ist das ein bisschen schwierig.
Okay. Ja, vielleicht können Sie mal einfach, dass Sie nur Grüße ausrichten bei der Redaktion von Die Schönsten und dass Sie den Herrn Lund mal zurückrufen.
Okay, soll ich Ihre Nummer dazu schreiben oder haben
die? Die haben die Nummer.
Okay.
Okay.
Danke. Gut, danke.
Und soll ich noch eine Kostprobe geben von der alten Schönhauser, was ich da sagen würde?
Damit kann ich nicht anfangen, Herr.
Ach so, okay.
Bei mir sind Sie also vollkommen an der falschen Adresse.
Okay, tschüss.
Stichwort Adresse, du hättest,
das war schon wieder zu peinlich.
Nein, sie hatte gerade einen Hinweis gemacht.
Ja.
Die hat gesagt, du wärst an der falschen Adresse. Du hättest die alte Schönhauser, hat sie bloß nicht interessiert.
Ach so. Soll ich nochmal wegen Hohenzollern-Damm anrufen?
Nein. Oh Gott, Jakob.
Jetzt rufen die zurück, glaube ich.
Ich glaube auch. Also weißt du, manchmal...
Ich habe alles gemacht, was ihr gesagt habt. Ich habe das noch eingebaut, eine kleine Kostprobe.
Gemacht, hast du gut gemacht.
Ja, man muss manchmal dem Schicksal ein bisschen auf die Beine helfen.
Ja, habe ich doch jetzt.
Hast du gut gemacht.
Und wegen die Gage nochmal sollen sie sich melden. Hui. Gut.
Gut, also.
Also ich sage jetzt mal so, wenn der RBB sich jetzt nicht diese Woche meldet, dann knallt's. Mal ganz ehrlich, pass mal auf, wir sind bei ProSieben und wir machen sonst den RBB auch in unserer Sendung Late Night Berlin und im nächsten Podcast richtig mies und schlecht, wenn die mich jetzt nicht anrufen diese Woche. Die haben jetzt einfach 7 Tage Zeit von Erscheinen des Podcasts, 0 Uhr, in Klammern bitte abonnieren. Da haben die eine Woche ist ein Ultimatum, dann haben die sich zu melden, das einzutun und sonst knallt's.
Ja, das ist gut, dann drücken wir auf den roten Knopf und dann war's das mit dem RBB. Dann können da 3000 Mitarbeiter gucken, wo der Pfeffer wächst, ne? Aber ich kann ja mal eine kleine Geschichte aus meiner Vergangenheit erzählen.
Ja. Ist die dann wie so eine Parabel für mich, aus der ich lernen kann?
Ja, wenn du Glück hast. Wenn das bei dir ähnlich läuft, dann wäre das nicht schlecht. Aber ich will dir einfach nur mal sagen, an was für Punkten ich auch schon mal dann war. Und wo man dann trotzdem weitermachen muss. Mein junger Sohn. Es war so, ich habe die besten Clips im Umlauf moderiert. Mhm. Das war eine ziemlich gute Sendung. Da ging es um die besten.
Deine erste ProSieben.
Meine erste ProSieben-Sendung und da waren wir eigentlich noch bei MTV und da ging es um sehr gute Werbespots auf der ganzen Welt und die wurden dann also zusammengefasst von einer ganz hochprofessionellen Redaktion, wurden die wirklich mit journalistischer Genauigkeit, wurde die auf der ganzen Welt, wurden die besten Clips zusammengesucht und war letztendlich was ein bisschen der Vorläufer vom Internet. Ne?
Also so hier ist immer, nein, der Clip ist nicht gut genug.
Sucht
weiter, Leute.
Nicht erlesen.
Genau. Wenn es 2 Monate dauert 2 Monate.
Und da gab es immer richtig Ärger, es wurde immer alles abgeglichen irgendwie mit Henry-Nannen-Preis, ob das noch was wird und so weiter. Also richtig, da wurde richtig investigativ draufgeschaut. Sind es wirklich die besten Werbespots der Welt, die wir hier haben? Und Fritz Egner hatte den Job jetzt an den Nagel gehängt und nun waren diese dann doch noch sehr großen Fußstapfen für mich da und dann habe ich mich getraut, da reinzustellen und bin wirklich ehrfürchtig da hingegangen. Meine ganze Familie hat vor Glück geweint und gesagt, das kann nicht wahr sein, dass der Junge das geschafft hat. Und dann war es also mittwochs um 8:45 lief dann diese Sendung, die besten Clips im Umlauf. Super Titel auch.
Ja, sehr gut.
Ne? Und da habe ich das moderiert und es war alles ganz toll. Und das weiß ich noch an dem Tag, wo wir das
Strip Paintball. Und darf ich ganz kurz? Hä? Ich weiß, wir haben Strip Paintball, also wo es darum geht, mit Paintballknarren aufeinander zu schießen. Wenn man getroffen wird, muss man ein Kleidungsstück ablegen. So. Also auf dem Level waren wir unterwegs.
Ja.
Und selbst da, als wir von diesem Dreh heimlaufen, erklärt Glashäufer Umlauf, warum das ein wichtiger Karriereschritt war und weshalb er diese Clips machen muss bei ProSieben. Das weiß ich noch. Du hast dich ein bisschen im Hinterkopf so ein bisschen geschämt für die Show, während du gerade von Strip Paintball kamst.
Also du hast das ein bisschen anders in Erinnerung, hast du die Ereignisse ein bisschen durcheinander bekommen. Nämlich das war der Tag, an dem sie mir gesagt haben, dass abgesetzt ist.
Oh.
Und da sind nämlich von 8 produzierten Folgen sind nur 4 gelaufen.
Ach so.
Und ich war zu dem Zeitpunkt relativ froh darum.
Habe ich wirklich ganz anders.
Aber falls
ja,
du dich,
es klingelt.
Falls du dich erinnerst, ich bin damals um mittwochs um 8:45 immer auf die Straße gegangen, um zu gucken, bei wem ich mich noch sehen lassen kann. Denn ich dachte, alle, die jetzt hier auf der Straße sind, die haben es auch nicht gesehen. Das ist gut.
Und was ist dann passiert? Es lief dann?
Es lief dann und so und dann lief es auch irgendwann nicht mehr. Und dann bin ich mit diesem tollen Einstart bei ProSieben bin ich dann... Habe ich dann selber auch wieder nach einem Termin gefragt, habe gesagt, können wir mal über die Zukunft sprechen?
Okay, weil hat sich sonst auch keiner mehr gemeldet.
Nein, es ist einfach, die haben dann gesagt, es ist leider abgesetzt worden. Und ich weiß noch, es hatte 9,8%, da wird man heute einen 20-Jahres-Vertrag kriegen bei ProSieben, wenn man das schafft, mit sowas 9,8% zu machen. Und dann bin ich aber nach München geflogen und da bin ich dann in das Büro von Hannes gefahren, der also immer noch ein sehr, sehr enger Kollege ist, mit dem wir ganz, ganz viel arbeiten. Und Liebe Grüße und eine ganz enge und auch professionelle, aber auch sehr herzliche und tolle Partnerschaft da immer noch besteht und wir ganz eng zusammenarbeiten. Damals kannten wir uns noch nicht so gut, aber ich muss ihm seine Aufrichtigkeit schon damals jetzt im Nachhinein auch anrechnen, weil dann bin ich da also hingegangen, stand da im Büro, er war Unterhaltungschef, glaube ich, von ProSieben oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist ja jetzt, wie machen wir denn jetzt weiter, jetzt ist das ja mal so losgegangen und wie geht das da weiter? Und dann hat er zu mir gesagt, also er hätte jetzt keine neuen Sendungen mehr für mich in diesem Jahr und übrigens nächstes Jahr auch nicht.
Das hat er so deutlich gesagt?
Das hat er dann zu mir gesagt. Er hat gesagt, das ist jetzt so, er kann da auch nichts dran machen und das war auch nachvollziehbar so nicht seine Entscheidung, sondern das war eben so ein Zusammenwirken von ganz vielen verschiedenen Dingen. Es war einfach so eine andere Zeit, in der man jetzt nicht einfach sagen konnte, irgend so ein Typ, der jetzt schon ein Ding in den Sand gesetzt hat, kriegt jetzt noch 10 Sendeplätze für irgendwas, was wir alle noch nicht kennen.
Aber hast du ihn darauf hingewiesen, dass es noch ganz viele tolle Werbespots weltweit gibt?
Ja, ich habe ihm gesagt, dass wir noch ganz viel...
Nächtelang gesucht.
Ja, da gibt es noch ganz viel ungehobene Schätze, die noch auf dem Meeresboden der Fernsehunterhaltung noch verstauben. Und da hat er dann aber gesagt, es tut mir leid. Und dann muss ich auch
sagen... War das so ein kurzes Meeting, wie ich mir das jetzt vorstelle?
Nö, das war gar nicht so kurz. Das war nämlich das Gute daran, dass er sich Zeit genommen hat. Und der hat mich danach dann in den Arm genommen und hat gesagt, das hat ihm aber trotzdem viel Spaß gemacht bislang. Und das war also ganz aufrichtig alles. Und es war nicht so jetzt so weinerlich, wie es jetzt rüberkommt, aber es war so... irgendwie herzlich und ich bin auch nicht mit einem Scheißgefühl da rausgegangen, sondern der hat es geschafft, mich würdevoll zu kündigen, wenn man so will. Ja? Weil er hat mir ja mehr oder weniger gesagt, das war's. Ende, das hier kommt nichts mehr, bemühe dich mal auch um andere Dinge. Es ist ja auch nett zu sagen, nach dem Motto, ja, jetzt setz
mal. Mach mal eine Ausbildung.
Ja, setz dich alle deine Karten hier und alle deine Pokerchips auf ProSieben, weil vermutlich kommt irgendwann eine Gruppe hier und räumt's ab. Und deswegen. Fand ich das also gut und ja, und der Rest, lieber Jakob, da an diesem Punkt bist du jetzt gerade, wo der RBB dich in die warmen Arme nimmt und sagt, noch nicht.
Was ist dein Duell um die Welt, Jakob?
Ich überlege, ob ich jetzt vielleicht, weil ich war auch schon mal in Hamburg und so ein, zwei Straßen kenne ich da auch. Also jetzt zum NDR gehe vielleicht.
Ja.
Zum Beispiel Jungfernstieg kenne ich. Außenalster war ich auch schon mal.
Aber kennst du auch so spezielle, so wie Belle Alliance Straße, sagt
ihr
was?
Nee, sagt mir gar nichts.
Nee. Martha Straße,
sagt ihr gehört.
Was? Nee, Waterloo Straße?
Auch nicht.
Vielleicht hast du im Saarland eine Chance.
Ich weiß halt, wo Micky wohnt, über die Straße könnte ich halt sagen, dass da Micky Beisenherz wohnt.
Kennst du Duschweg?
Nee, auch nicht. Nee.
Auch nicht?
Nee.
Du kennst ja gar nichts, aber Schulterblatt sagt dir was, ne?
Schulterblatt könnte ich was sagen. So, ja, also Rote Flora, da einmal viel auch gebechert und politisch was in Gang gebracht.
Feldstraße?
Nie gehört.
Schwierig.
Ja. Na, im schwierig. Saarland, Schmidi, kann ich bei dir im Saarland unterkommen? Ich war doch da bei dir in der Ecke, da, ne, Homburg, bisschen was gesehen.
Ja, ja, stimmt, hast einiges gesehen.
Ja, Bruch Mühlbach-Miesau, könnte ich dann sagen, was da nochmal schön war.
Das,
ne?
hat dir imponiert. Da sind wir mit dem Zug an Bruch Mühlbach-Miesau vorbeigefahren. Und ja, Thomas Martins, unser Kollege, ja, und Jakob, die haben sich gelacht, eine also Stunde drei Jahre gelacht. Ja,
ne? Bruchmühlbacher Miesau. Ja. Da kann ich was zu erzählen.
In ein Einöd sind wir vorbeigefahren.
Ja. Ja. Okay.
So ist er. Habt ihr, ich habe eine Entdeckung gemacht am Wochenende im Zuge von der unserer Duell um die Weltfolge, die da lief. Und ich habe da gemerkt, es gibt schlechte Shitstorms und es gibt gute Shitstorms.
Ach. Also Claudia Roth wollte ja mal den Begriff eines Candy Storms prägen.
Mhm. Ja, das kann man jetzt auch nicht Jahren sagen.
So war es auch nicht.
Nee, okay. Es war eher die Art von Shitstorm, die so berechtigt ist, dass sie schon wieder witzig ist. Und die eine Wut in den Leuten schürt.
Ach.
Und auch in der richtigen Klientel an Leuten, dass man da durchaus sich unterhalten lassen kann. Der Punkt ist, unser Kollege Micky Beisenherz musste ja in einer Aufgabe nach Lettland fliegen. Mhm. Und da wurde ihm von Joko vorgeschlagen, dass er sich doch ein Stück Fleisch aus dem Rücken schneiden soll, das braten und essen.
Da muss man aber dazu sagen, Schmidt, dass er dafür aber auch einen Punkt bekommen hätte.
Er hätte auch einen Länderpunkt dafür bekommen. Fairer Deal. So.
Und wäre er nicht einfach nur so dann wieder nach Hause gefahren. Ja. Er hätte dann seinen Punkt.
Und jetzt kann man nicht sagen, dass uns das jetzt da wie der Blitz trifft, dass das manche Leute nicht so gut finden.
Manche Leute, also ich muss jetzt auch sagen, das ist die beste Vorlage für weitere konspirative Theorien, die dann darauf aufbauen. Also es ist jetzt schon so, dass ich in bestimmten, muss man auch sagen, sehr subkulturellen Untergruppen, die sowieso halsbrecherische Geschichten über die Gegenwart sich zurufen, schon seit einigen Monaten, ja, also Leute, die auch mit viel Fantasie und der eigentlichen Wahrheit dann doch dem Leben begegnen, für die bin ich jetzt ein ganz normalen Kannibale und mittlerweile zeige ich das sogar im Fernsehen, weil es sind ja wohl jetzt, also ich, ne, wo ich dann nun überhaupt nichts damit zu tun habe, ne? Also, und auch die anderen sind ja nun auch nicht klassisch, ne, aber das füttert natürlich, das ist Benzin für den Motor der Menschen, die sagen, habe ich es doch gesagt und jetzt läuft's auf ProSieben, die essen sich selber. Das ist ja wohl verrückt, da essen sich Leute selber auf. Also so wie die das schreiben, wirkt das so, als hätte sich jemand abends beim Fernsehen gucken auf die Couch gesetzt und hätte angefangen, seinen eigenen Fuß aufzuessen, bis man sukzessive ganz weg ist.
Ach krass, bist du jetzt auch so Teil von Verschwörungstheorien?
Ja!
Ach schön.
Nein, natürlich bin ich ja eh schon so, ne? Aber da, die sagen jetzt, ja, siehste, das sind nämlich solche, die gerne Menschenfleisch essen. Was habe ich denn damit zu tun? Also ich bin richtig in Sippenhaft genommen worden von so Leuten, die sowas machen.
Also ich will damit sagen, der gute Shitstorm ist, glaube ich, einer, der A, erwartbar war. So, also es ist ja völlig klar, dass wenn man sowas anbietet, dass dann nicht jeder Juhu schreit. Ne?
Die Leute sagen Iba.
Sondern Iba. Und das sind dann meistens auch, also die Leute, die sich da echauffieren, die kommen oft auch aus einer populistischen Ecke, die ja eh schon mal immer mal was sagen wollten zu Joko und Klaas.
Nee. Also, aber man kann jetzt nicht sagen, dass alle, die das nicht gut finden, dass sich einer ein Stück Rückenhaut rausschneidet, das brät und isst, dass alle, die das kritisieren, Verrückte sind.
Ja, nein, das will ich auch nicht sagen. Es gibt die Leute, die einfach nicht mehr einschalten, fair enough, ja. Und einfach sagen, das muss ich mir nicht geben, das muss ich mir nicht angucken. Und es gibt solche, die sowas schreiben, zum Beispiel bei Twitter, Duell um die Welt, die Sendung ist prinzipiell scheiße und diesen perversen Winterscheid sollte man rasch zum Psychiater bringen, bevor er in einigen Jahren von der Polizei gesucht wird, weil er jemanden die Eier abschnitt, um sie zu essen.
Ja, aber da gehe ich komplett mit. Ja, düstere Zukunftsprognose.
Ja, was heißt düster? Also ganz ehrlich, jetzt mal, jetzt klingt das hier so alarmistisch, ne? Und irgendwann sagt man, siehst du, es stand da doch und keiner hat's gesagt, keiner hat was getan. Ich finde das alles nicht so aus der Luft gegriffen, ehrlich gesagt, was da steht. Der Mann steht 5 vor. Das er.
Einer schreibt noch, es ging viel zu weit über die Grenzen. Dem Format wurde nachhaltig Schaden zugefügt.
Ja.
Punkt.
Ja.
Einstellen. Punkt. Und das Einstellen, Punkt. Das finde ich so gut. Das ist auch immer, man liest auch immer absetzen.
Ja.
Punkt. Also, wo die, als würden die da jetzt wirklich so den Daumen. Und jetzt müssen wir leider die Sendung aufgeben.
Das ist wie der Manager von Marianne Rosenberg, der mich aus dem Fernsehen entlassen hat.
Ja. Genau.
Und einfach sagt so, du kannst jetzt deine Sachen nehmen und gehen. Du kannst jetzt zu deinem Fernsehschreibtisch gehen, deine Sachen in einen braunen Karton und kannst nach Hause gehen. So war das.
Du hast ja das beste Rezept schon mitgegeben. Also, es zwingt einen ja niemand, sich sowas anzuschauen, was einem nicht gefällt. Was auch vielleicht gegen den eigenen Geschmacksvorstellung verstößt. Das bin ich ja bei dir, Klaas, das kann man ja nachvollziehen, dass man sagt, das findet man jetzt gar nicht so toll, dass jemand was aus dem Rücken sich brät und isst. Aber man kann doch jederzeit dann was anderes gucken.
Ja.
Oder man kann auch ausmachen. Oder
ich frage mich immer, wer macht denn dann seinen Laptop, wer klappt seinen Laptop auf und schreibt mal eine gepfefferte Nachricht, dass wir abgesetzt gehören. So, da weißt du ja schon, wo da ungefähr das Mindset ist.
Wieso? Also ich finde jetzt nicht, nee, sehe ich anders. Also
es hätte keine Folge Duell gegeben, wenn wir darauf
gehen. Man kann doch jetzt nicht sagen, also wir akzeptieren jetzt, dass hier Programm 9 oder Programm 7 auf meiner Fernbedienung, das ist immer Kannibalismus, kann ich ja wegschalten und kann dann auf Sat.1 das große Backen gucken, wenn mich das mehr interessiert, als jetzt das große Beinbraten. Ja, also so, das ist, kann jetzt auch nicht so sein, also da bin ich jetzt nicht bei dir, Jakob, dass man sagt, ja, weiß man ja, dass da auf Programm 7 Menschen gegessen werden.
Also jetzt für alle Leute, die es nicht gesehen haben, ne? Mickey Beisenherz hat die Aufgabe gemacht, nicht bestanden, also nicht. Hat keinen Länderpunkt gekriegt, hat sich etwas echauffiert und er ist auch nicht so den Weg mitgegangen, der da in von dem Künstler, der das angeboten hat, suggeriert wurde, dass das eine Konsumkritik ist. Das konnte er nur in Teilen nachvollziehen. Joko hat das versucht, dir auch noch so ein bisschen zu erklären, dass das ja wirklich eine Kunstperformance wäre und so. Ja. So oder so. Ich kann verstehen, es ist ein bisschen...
Konsumkritik ist auch nicht schlecht, ne?
Ja, aber ich habe mir wirklich gedacht, also Joko hat das ja auch so angedeutet. Und im Grunde will der Künstler, glaube ich, wirklich einfach sagen, wir zerstören uns selbst mit unserer Konsumsucht. Mit unserem, wir essen die falschen Sachen, wir betreiben irgendwie die ist völlig pervertierte Essgewohnheiten mit Massenaufzucht und so weiter. Und im Grunde zerstören wir uns selbst, indem wir zu viel konsumieren. Und da ist es jetzt mal so auf einer ganz seltsamen Ebene schon auch richtig zu sagen, ich schneide mir was raus, ich nehme ein Stück von mir und esse es, weil ich den Genuss möchte oder den Konsum möchte und merke dabei nicht, dass ich mich nach und nach so selbst zerstöre.
Also mir fällt da nur eins zu ein. Mochst du was mit Delfine?
Klaas, du bringst ja ab und zu Worte mit, die im Grunde dann für immer im Duden gestrichen werden sollen.
Ja, habe ich auch wieder was.
Hast du auch, ich würde heute auch mal gern eins einreichen und vielleicht könnt ihr dann mit darüber entscheiden, ob wir das auf diese Streichliste packen und dann schon im nächsten Duden 2022 ist das, darf das Wort nicht mehr vorkommen. Das Wort habe ich gehört im Zusammenhang mit einer Sendung, die ich geschaut habe, will ich gar nicht näher drauf eingehen, aber da war jemand so ganz begeistert von der Performance und er hat sich dann selbst eine sogenannte Gänsepelle attestiert. Und das ist praktisch so ganz ein witziges Wort für Gänsehaut. Oh. Und man sagt dann so witzig, ich hatte Gänsepelle. Und da habe ich gemerkt, dass ich mich sofort übergeben musste. Das ist ein so ekelerregendes Wort. Ich möchte bitte, dass das niemals sofort absetzen. Genau. Ich erwarte, dass dieses Wort sofort abgesetzt wird. Gänsepelle.
Ja, es gibt manchmal Worte, eklig, die, ne? Ja, manchmal finde ich auch, dass Leute dann so Worte entdecken, die mit einem gewissen Stolz dann so vor sich hergetragen werden, ne? Die dann so immer, ja, pass auf, jetzt kommt was. Gänsepelle. Und das mag ich dann auch nicht so, ne? Wenn man dann sowas übernimmt, weil man kennt das ja von sich selber, man hört irgendwo was und denkt, ach, das ist aber irgendwie gut, das mache ich jetzt auch.
Ja.
So, ne? Denkt man so still und heimlich bei sich und dann wird das irgendwie so übernommen in den normalen Wortschatz, ja. Und manche Sachen, die gehören da einfach nicht rein und das hat einfach was mit auch persönlichem Geschmack zu tun, aber ich glaube auch mit...
Also Gänsepelle, ne?
Hat auch mit gutem
Geschmack. Da machen sie einen Wirbel wegen unserem kleinen Kannibalen-Dialekt. Ne?
Und andere Leute sagen Gänsepelle.
Gänsepelle im Fernsehen.
Ja, ich habe da auch noch was, wenn Leute, was ich auch überhaupt nicht mag, ist, wenn Leute also erzählen, dass sie gleich irgendwie also was sie so getan haben und so, erzählen so ihren Tagesablauf und sagen dann so, also waren irgendwie noch essen und so. Und erzählen dann, dann war ich noch eine schnelle Nudel essen.
Was?
Das habe ich noch nie gehört.
Doch, das habe ich schon mal gehört. Das kommt mir irgendwie
bekannt vor. Es gibt Leute, die sagen halt nicht, ich war Nudeln essen oder ich war einfach essen. Oder,
man sagt auch mal, ich habe mir eine schnelle Nudel gemacht.
Ich habe mir eine Nudel noch gemacht. Du, dann habe ich mir noch schnell eine Nudel gemacht. Oh. Man will damit halt sagen, dass man so ganz schnell, glaube ich, gegessen hat. Oder dass man so super schnell
gekocht
hat.
So einfach, glaube ich, Nudeln so mit einfach. Pesto, ne?
Du, ich habe mir da einfach eine Nudel gemacht. Und dann so weiter irgendwie, ne? Also das hat sowas, das hat so eine komische, weiß ich auch nicht, so eine Leichtfüßigkeit, die unnötig ist
an
dem Moment.
Warum die Nudel?
Das ist das Witzige daran.
Ja, das ist das Witzige, genau, das ist das Kuriose, das ist das Witzige daran, dass man sagt, nicht, ich habe Nudeln gegessen, sondern ich habe mir da einfach eine schnelle Nudel gemacht, war ich auch satt. Ja, also man muss ja nicht immer hier jeden Tag Fleisch essen, ne? Ich habe mir eine schnelle Nudel gemacht, auch lecker. Oh
Gott. Also da kriege ich die Gänsepelle.
Also das muss man nur nicht sagen, oder? Und vor allem das Problem ist ja immer, dass ich immer bombardiert werde mit den Worten, die wir eigentlich gestrichen haben.
Oh Gott, du Armer,
ja. Ja, das wird dann immer wiederholt und eigentlich kommt es wieder zurück auf die Landkarte. Also wie oft Dinge jetzt schon ein Träumchen waren in irgendwelchen Nachrichten, die man bekommt, dann finde ich es natürlich lustig, weil das natürlich jetzt im richtigen Kontext gesagt wird. Aber also wenn man nicht wirklich nur eine einzige Nudel gegessen hat.
Das ist die Ausnahme. Das
ist die Ausnahme. Ja. Wenn man wirklich sagt.
Und die ganz schnell gegessen.
Ganz schnell gegessen. Wenn ich heute Mittag sage, ich habe wirklich nicht so viel Hunger, aber ich will auch nicht gar nichts essen. Ja. Ich esse eine Nudel und zwar eine schnelle Nudel. Ja. Und zwar super schnell, sauge ich die rein und dann ist das Mittagessen für mich beendet. Wenn das wirklich einer gemacht hat, dann finde ich die Formulierung okay, weil präzise. Wenn aber dann doch ein ganzer Teller Nudel sich gähnend langsam reingeschaufelt wurde, dann bitte einfach sagen, was wirklich passiert ist oder einfach nicht drüber reden. Auch egal.
Ich muss noch schnell was richtigstellen. Ich habe hier in dieser Sendung mich abfällig und geringschätzig über die RTL-Produktion Der Bachelor geäußert und habe gerade die erste Folge mit hochgezogener Augenbraue als zynisches Arschloch angeschaut, habe hier mich lustig darüber gemacht, dass es vor allen Dingen in Deutschland gedreht ist und habe gesagt, das ist alles ein siffiger Club, den wir alle kennen und dass der ganze Zauber auf mich deswegen allein schon gar nicht übertragen kann.
Ja.
Jetzt, 4 Wochen später, muss ich gestehen, dass ich jeden Mittwoch nicht nur den Bachelor schaue, sondern sogar die Folge von der nächsten Woche, die man im Online-Programm von RTL schauen kann. Ne? Die wird immer parallel. Nee, die wird parallel.
Eine immer zweimal?
Nein, ich gucke praktisch, wenn mittwochs die Folge ausgestrahlt wird, gucke ich schon die von der nächsten Woche. Weil die wird dann schon auch rausgegeben.
Aber nächsten Mittwoch guckst du dann die nochmal?
Nein, nächsten Mittwoch gucke ich die von der nächsten Woche.
Ach so.
Sodass ich eine Woche schon im Vorsprung bin. Mhm. Weil ich so gigantisch süchtig bin nach dem Bachelor. Ist eine so fantastische Staffel, die wirklich ein absoluter TV-Tipp ist von mir. Bin total reingezogen in dieses Format und ich sage euch auch jetzt, warum. Und da werdet ihr überrascht sein. Es hat gar keinen Humor-Hintergrund. Der Bachelor, der heißt Nico, ja? Und das ist das erste Mal, seit es diese Sendung gibt, dass ich den Eindruck habe, dass jemand, und das ist das Kuriose daran, die Offenheit mitbringt, diese Frauen, die da dabei sind, wirklich kennenzulernen.
Sag mal.
Das klingt absurd, aber der wirklich die Offenheit, die kennenzulernen, lässt sich auf die ein.
Das höre ich mir
und
nicht
an. Das, obwohl, ja, so Bachelor wird ja so gedreht, da ist dann ein Einzeldate und dann machen die das so, was weiß ich, die tanzen in der Scheune, ja, und dann ist oben in der Scheune ist eine Bank hingestellt, auf dem Heuboden und da sind so 6 Lampen aufgestellt, die auch ganz heiß sind und ganz warm, wenn man da drin sitzt und die strahlen auf diese Bank und die ist ganz unnatürlich eingeleuchtet und ein paar gemütliche Kissen und eine Decke, unter der man fummeln kann und dann weiß man, wir als Fernsehmacher, dass 5 Meter dahinter steht das Team wahrscheinlich hinter auch so einem Heuballen zu 5, 3 Kameras Minimum und filmen das und da sollen die dann so ein bisschen knutschen, ne? Und das ist normalerweise witzig und da kann ich mich drüber amüsieren. Der Bachelor in dieser Staffel schafft es aber, dadurch, dass er wirklich offen ist und sensibel, diese ganze seltsame Situation praktisch zu eliminieren zugunsten von echten Gefühlen.
Nein.
Und deswegen schaue ich das richtig gerne.
Aber ist das dann überhaupt noch, macht das noch Spaß?
Ja, es macht noch Spaß, weil man natürlich mitfiebert, für wen entscheidet er sich jetzt? Wo ist am meisten Gefühl? Er hat auch alle 4.
Du willst doch die Peinlichkeiten beim Bachelor sehen und das Rumgestammel und die gestellten Situationen.
Genau, das will man eigentlich. Aber in dieser Staffel bin ich wirklich fasziniert davon, dass es einfach schön ist, sich hier jemand beim Verlieben anzugucken.
Ich will das hier nicht unkommentiert. Ja, eben. Ich will das hier nicht unkommentiert lassen. Es ist richtig eine neue Phase meiner Abstoßens gegenüber dieser Leidenschaft nochmal eingeschaltet. Also ich habe nun akzeptiert, dass du das guckst und ich nicht. Und überhaupt diese ganze Welt dir Spaß macht.
Schmitty wird es auch Spaß machen.
Ganz ehrlich, mich regt es schon auf, dass ihr mittlerweile, ihr habt gestern, heute ist Mittwoch.
Ja, gestern, heute kommt's wieder, heute gucke ich wieder. Schmitty.
Gestern habt ihr bei The Masked Singer mitgerätselt. Und zwar ohne jeden Witz.
Und
es ist das allerletzte.
Fantastische Sendung,
allerletzte, was ihr macht.
Weil ich habe gedacht, das wäre Thomas Hayo, es war doch Henning Baum.
Ihr seid richtige. Ja. Ich finde das so schlimm.
Also was ist denn da los?
Dein Problem?
Was ist denn dein Ziel? Mein Freund, du musst vielleicht noch 20 Jahre Fernsehen machen und ich sag mal, das wird keine Hochkultur mehr.
Zurück ans Lenkrad. Nee, also wirklich, raus aus dem Passagiersitz hier. Also mal ganz ehrlich, du bist hier nicht, das ist hier keine Stadtrundfahrt. dein Fernsehleben. Du sollst hier nicht aus dem Fenster gucken, Alter, und die Landschaft genießen. Du sollst ans Lenkrad.
Du hast bei Klaas Wochenshow, hast du darüber, ob
Senna, Klaas Wochenshow,
dies, das,
kurz nach dem Krieg.
Und jetzt machst du so, oh Gott im Himmel, ihr Proleten, ihr, dass ihr so ein Trash-TV guckt. Wo soll das denn hinlaufen?
Was hat denn das mit Klaas Wochenshow jetzt zu tun? Das
ist weil du kommst aus der Suppe.
Whataboutism ist das.
Es gab nur ein, zwei
Abzweige. Ich komme aus überhaupt gar keiner Suppe, Alter.
Du hättest hinter dem Heuballen gestanden, wenn so ein, zwei Sachen anders gelaufen wären. Hättest du da gestanden, hättest gesagt, so, guck mal, geil, die knutschen gleich.
Wie?
Und jetzt machst du...
Nein, du!
Ich?
Ja.
Als Redakteur?
Ja, keine Ahnung, vielleicht auch als der Moderator, der sagt, so wird's heute wieder romantisch.
Da gibt's doch gar keine
Moderator. Wie Kathi Hummels bei Promis unter Palmen, so wärst du um die Ecke geschlichen.
Merkst du, wie dünnhäutig du bist, sobald man einmal sagt, dass ihr scheiße seid?
Nein, diese Arroganz nervt mich, ja, wie kann man denn sagen, Trash-TV, ihr Proleten, ihr.
Weißt du, Schmidti, ich öffne mein Herz und sag hier mal was Unzynisches, sag hier mal, das ist richtig schöne Unterhaltung, richtig warmherzig, ich guck das gerne, liebe Grüße, Nico, weil ich schreibe zum Beispiel auch mit dem Bachelor gerade aktuell bei Instagram, dann schreibe ich dem und sage, Mensch, das war wieder so schön, er sagt, liebe Grüße. Und dich mag er auch, Klaas. Dich kaltherzigen Arsch mag er.
Und
du scheißt ihm ins Gesicht. Der zeigt da seine Gefühle und du scheißt ihm ins Gesicht. Der mag dich gern. Der mag dich gern, Klaas. Was macht es mit dir?
Ich kenne ihn nicht. Ich hab ihn noch nie gesehen.
Liebe Grüße. Du machst das super. Gerade die Folge, die jetzt heute noch läuft, die seht ihr jetzt erst im Fernsehen, die ist auch gut. Und ich freue mich jetzt schon, weil bei online wird man jetzt schon mal die Home-Dates sehen können.
Werde ich mir das, was du dir auch abschminken kannst,
ist mir das peinlich, euer Ausbruch
hier. Wenn Promis unter Palmen kommen, dann kannst du dir
das gucken, Schmidti und ich!
Wir werden das hier besprechen. Wir werden es hier besprechen.
Ja.
So, jetzt machen wir aber, jetzt reicht's, komm. Oder?
Jetzt reicht es für heute.
Ja. Ich dachte, heute Morgen habe ich im Inforadio ein Interview gehört von diesem dicken AfD-Mann, ich habe schon vergessen, wie der heißt, über Corona-Schutzmaßnahmen und was man nun machen soll die nächsten Wochen, ja. Ob die Corona-Maßnahmen gut sind und was er erwartet von der Ministerpräsidentenkonferenz, die ja Stand heute stattfindet. So ein AfD-Hirni, den sie da irgendwo zu was gemacht haben. Und ich dachte wirklich, das wird das dümmste Gespräch des Tages. Ich möchte hier korrigieren und sagen, ich habe Ihnen da in meiner eigenen stillen Einordnung Unrecht getan. Sie wurden hier gerade unterkellert.
Also was ich noch sagen will, am Dienstag 23.30 Uhr ungefähr nach Red Compact läuft wieder Late Night Berlin. Und was in dieser Sendung sein wird, wo ich mich wirklich sehr freue, ist, du hast ja diese Kinder da rausgetan, ne? Romeo und Pauline. Ne?
Ja.
Und die haben Sido interviewt. Und das habe ich vorhin erst geschaut im Schnitt, ne? Und das ist so witzig geworden, weil der Sido ist ja schon ein harter Macker, ne? Und der macht krasse Videos und fährt da dicke Autos und das ist ein Typ, der könnte uns alle drei auch umhauen jederzeit, wenn er wütend ist, ne?
Ja, ja.
Und in diesem Gespräch merkt man, dass Sido mal eine Ausbildung gemacht hat zum Erzieher.
Der ist
von Kindern. Der ist da so niedlich und so süß. Das habe ich noch nicht gesehen. Das ist so witzig und warmherzig. Und trotzdem schafft er es, den verbotenen Song vor Kindern zu singen. Also das ist eine eigenwillige Dynamik. Das muss man sich ansehen. Das will ich jedem ans Herz legen. Das hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, ich freue mich auch auf die Sendung. Zu Gast sein werden Hartne Tesfay und Tarik Tesfu. Musik gibt es noch, glaube ich, ne?
Absolut. Ich glaube, die Mighty Oaks kommen.
Die Mighty Oaks, ja. Also, es ist tatsächlich eine total abwechslungsreiche, sehr gute Sendung. Ich freue mich jetzt schon auf Late Night Berlin, nachdem ihr Rätselfreaks da wieder gucken könnt, wer sich da unterm
einer ist Gildo Horn, Schmidti. Über den haben wir ja viel gesprochen. Einer ist 100% Gildo Horn.
Ja.
Absolut sicher.
Ja. Ich hoffe, einer von denen ist Professor Meuthen. Eine Service-Durchsage möchte ich noch kurz machen. Unsere Kollegin Sabine hat mich heute Morgen angesprochen. Die hat gesagt, wenn sie morgens mit dem Bus hierher fährt, da sind immer so viele Idioten. Und die nerven einen immer. Und die reden dann mit sich selber und schreien da rum und gehen hier auf den Keks. Und deswegen wollte ich jetzt hier einfach eine Durchsage machen. Wenn ihr, also in Tempelhof steigt sie zu und fährt dann hier zu uns nach Kreuzberg. Wenn ihr Sabine da irgendwo seht oder ihr seid sogar einer von diesen Idioten im Bus.
Ihr seid ein Idiot.
Ihr seid ein Idiot im Bus bei Sabine. Haltet euch jetzt zurück. Seid weniger idiotisch, haltet das Maul, wenn ihr Sabine seht, lasst sie in Frieden, die hat andere Sorgen als euch Idioten und wenn ihr euch nicht am Zippel reißt, dann fahre ich mal eine Station mal mit und dann sage ich euch aber mal, was los ist.
Wenn allerdings Jakob Lund auf der Warschauer Brücke mal wieder zum Erliegen kommt, dann steigt aus und sagt ihm seine Meinung, Feedback.
Und macht Fotos.
Damit der Mann die Zylinder wieder auf die Straße kriegt oder wie.
Alles Gute, alles Liebe.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.